Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bitte, ist dein Tag.
Ist mein Tag.
Ja, freitags habe ich hier eigentlich nicht zu suchen.
Muss ich jetzt auch jodeln?
Du musst auch jodeln, ja.
Ja, herzlich willkommen bei den Bastarden. Nee, Quatsch.
Nee, kein Bastard, obwohl hier. Because they're mean bastards when they want to be and they always want to be and you can take my word for it. Ein Bastard und ein Banause heute im Line-Up.
Genau. Man könnte ja fast einsteigen mit herzlich willkommen Deutschland, gute Nacht, Lee Richter, weil heute ist ja wieder die Lalelu-Edition.
Stimmt, ja, das müssen wir ein bisschen gegenwirken hier. Hallo, Lee! Lee! Wach auf! Wach auf! Lee! Okay, er denkt, ich habe ihn gerufen jetzt wahrscheinlich.
Also viele Samples und uns möglichst immer ins Wort fallen, das hält es ja spannend.
Ja, ja.
Obwohl ich habe eben gerade die Folge mit Mo gehört, ich glaube, da war es ihm ein bisschen viel.
Ach, da war es ein bisschen zu viel mit dem, mit was? Mit ins Wort fallen?
Ja, weil die haben dann manchmal parallel geredet und dann wurde Mo ja ein, zwei Mal von Lee ermahnt.
Ach so, ja, könnte sein, ja, ja.
Also zu viel ist auch nicht gut.
Aber wie sollen wir dem entgegenwirken? Also was hat er denn gesagt? Was ist denn, warum ist er denn eingeschlafen immer? Was war denn der Punkt, den wir jetzt verbessern könnten?
Ich glaube, es ging darum, dass wir uns haben ausreden lassen und man dann relativ viele Monologpassagen hatte.
Ah, also
fehlte quasi die Dynamik.
Das Problem ist, dass wir eine Unterhaltung führen und den anderen auch mal zuhören und ausreden lassen. Das ist das Manko.
Ja, Höflichkeit ist einschläfernd offensichtlich.
Das ist mir klar, dass der Lee das nicht mag. Der rezensiert ja manchmal Filme, wo ich irgendeine Gegenfrage stellen will und ich denke so, okay, wann kommt die Pause, wo ich die Gegenfrage stellen kann? Und der lässt sich nicht.
Der redet einfach weiter.
Der zieht es so durch, so dass ich denke, okay, jetzt ist zu spät, um die Frage dann noch zu stellen. An dieser Stelle hätte es gepasst. Jetzt ist der schon so weit fortgeschritten, dass ich da keinen Platz habe, meine Gegenfrage zu stellen. Oder einen lustigen Witz zu machen.
Ja, der geht ja manchmal leider unter. Und ich bin ja Fan deiner Witze. Deswegen finde ich das immer schade.
Ja, ja. Bei den letzten Witzen hat er auch, die jetzt in den nächsten Episoden folgen werden. Ich weiß auch nicht, jetzt chronologisch habe ich jetzt nicht nachgerechnet, aber ich habe ich habe ein paar Wortwitze kreiert. Ich weiß nicht, ob er das gut findet. Also, mal gucken.
Tendenziell nicht.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel Zuhälter habe ich jetzt in Hurmacher umbenannt. Weil nämlich tatsächlich im Lineup bei IMDb ein Charakter als junge Hure dargestellt worden ist. Also junge Hure ist halt so die Bezeichnung des Charakters. Und wo ich dann gesagt habe, okay, der Zuhälter dazu ist dann der Huremacher.
Ja.
Passt doch, oder?
Das ergibt Sinn, ja.
Das ergibt Sinn, ja. Für mich hat das auch Sinn ergeben. Genauso wie ich bei Blau ist eine warme Farbe den einen weiblichen Part als Dyke Rider bezeichnet habe, was auch definitiv Sinn ergibt. Und schon wissen alle, was gemeint ist.
Ja, das
Ob das lustig ist, müssen andere entscheiden.
Ja, das ist wahr. Und ob es PC ist, ist dann auch nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, dafür hören uns die Leute nicht. Nur Markus hört uns, weil wir PC sind.
Ja, und Erik.
Und Erik, ja. Erik und Markus hier, die PC-Polizei. Aber beide so in verschiedenen Polizeiwagen unterwegs auf jeden Fall.
Die beiden würde ich ja gerne mal bei so einem Roundtable sehen.
Oh, die beiden auf Streife einfach in dem PC-Polizeiwagen. Das wäre doch schön, ja. Das wäre doch so, das wäre doch voll die Buddy-Komödien-Dynamik, oder? So zwei grundverschiedene Leute.
Ja, oder so NDR durch die Nacht mit Markus und
Oh, das ist auch schön.
Das klingt auch nach einer geilen Folge, würde ich sagen. Das ist auch schön.
Ja, ja, Markus hat als letztes unsere Oscar-Folge abgewatscht, weil wir da mal wieder zu politisch korrekt waren und uns fürs Gendern ausgesprochen haben und gesagt haben, warum soll nicht jeder die sexuelle Orientierung wählen, die er möchte? Das ging ihm zu weit, dem alten Trump-Fanatiker.
Tja, ja, solange mir keiner sagt, welche sexuelle Orientierung ich haben muss, ist mir das eigentlich scheißegal, was der andere hat.
Hast du denn eine? Ich war immer der Meinung, du hast keine. Du bist pansexuell und
ich bin Ken.
Du bist Ken, ja, genau.
Ja, ich hab gar nichts mehr. Ich trinke nicht mehr, ich fluche nicht mehr, ich bin asexuell, es ist alles ist vorbei.
Ja, es ist eine besorgniserregende Entwicklung, die du hier machst, die ich hier beobachten muss, Alter. Filme nur noch auf dem Telefon gucken und so, was zur Hölle, Alter.
Nee, auf dem Telefon nicht. Das ist ja unwürdig.
Ach so, das ist unwürdig. Na gut, ein bisschen größer als dann der Laptop.
Telefon wäre mir zu klein. Aber wer, das dauert noch ein bisschen, bis die rauskommt, weil wir haben ja bei den Bastarden auch ein bisschen die Chronologie gesprengt und die Vorproduktion läuft ja auch ganz gut.
Ja, aber wir haben versucht, eure Episoden anzuteasern und haben irgendwie komplett wahrscheinlich eine Episode angeteasert, die im Juni kommt oder so, weiß ich nicht, was auch immer.
Gefühlt ja. Aber es gibt eine Folge, die kommen wird, wo ich sehr viel fluche.
Na, gibt's ja gar nicht.
Das ging aber auch nicht anders.
Ja gut, ich kann mir vorstellen, woran das liegt. Wahrscheinlich an dem Thema, wahrscheinlich, was ihr euch ausgesucht habt, weil das hatte ich auch mit Lee in der Aufnahme, die wir jetzt vorhin hatten. Mhm. Wie krass ihr euch da selbst geißelt, Alter, mit euren Projekten. Wenn ich sehe, dass bei Letterboxd da ein 0,5-Film nach dem anderen von Dave und von dir gelockt werden. Und das gibt ihr euch freiwillig, Alter. Also ist schon hart.
Ja, da hat Erik ja nochmal den Fass den Boden ausgeschlagen.
Ach so.
Aber da kommen wir nicht hin, weil der hat sich ja für eine Aufnahme von uns bestimmt 10 bis 15 Filme angeguckt, die er mit einem halben Stern bewertet hat.
Alter.
Das nenne ich mal Einsatz.
Das ist Commitment. Es ist wenigstens so wie diese komischen Billigfilme, die so nachgedreht worden sind, die auch nur 25 oder 22 Minuten gehen, oder sind das Spielfilmlänge-Filme?
Spielfilmlänge 90 Minuten.
Ohne Scheiß.
Mhm.
Alter, was zur Hölle ist mit Erik los? Muss man sich Sorgen machen.
Nee, also das ist ein absolut makelloser Gast, würde ich sagen, mit das so einem Einsatz. Das schlägt ja mich bei Wir quatschen über Filme um Längen noch.
Das ist sehr vorbildlich. Also wenn ich Drecksfilme gucke, dann nur wenn es Losfilme oder maximal Auftragsfilme sind von unseren Supportern. Und Spoiler Alert, ich habe heute zwei Losfilme im Gepäck. Also zwei von den drei Filmen, die ich heute bringe, sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Insofern gucken wir mal, wo das Ganze endet. Aber bei mir ist zumindest nicht, dass ich sage, ich muss jetzt mir 6 Mockbuster angucken, weil wir nehmen jetzt bewegbaren Außenfolge auf. Naja.
Ja, ich habe heute was Spannendes gemacht. Ich habe nämlich heute auch zwei Projekte, die nicht von mir kommen. Ich habe nämlich heute zwei Auftragsfilme gesammelt.
Was?
Ja.
Du hast zwei Auftragsfilme gesammelt?
Ja, ich habe in der WhatsApp-Gruppe zwei Supportern zugestanden, mir jeweils einen Auftragsfilm mitzugeben.
Und warum ist die Wahl auf die bestimmten Supporter getroffen? Wie kam das?
Einer ist von Mr. Pink, weil der mir zu Weihnachten so ein kleines Filmpaket geschnürt hat.
Ach.
Und der andere ist von Alvin, weil Alvin ist ein Schnuffelbärchen und als Entschuldigung dafür, dass ich seinen Herzfilm letztes Mal, Trust, so geschunden habe, habe ich gesagt, komm, dann gib mir noch einen, vielleicht finde ich den besser.
Hast jetzt den nächsten Auftragsfilm von dir, den du schundest. Ja, wenn du schon einen Film niedergemacht hast, machst du gleich den nächsten nieder als Dank.
Genau.
Ja. Das ist ja lieb.
Das ja, ist dachte eine ich, machen wir mal so Geste. Und das werde ich auch in Zukunft so weitermachen.
Jetzt weiß man, wer die ungeliebten Kinder sind auf jeden Fall in dem Szenario. Ja, zwei hat er lieb, die anderen 30 werden nicht bedient.
Nee, nächstes Mal machen wir das über eine Abstimmung. Da sammle ich dann Filme und dann dürfen die abstimmen, welche zwei oder drei davon ich mitbringe.
Da ist ja die Chance groß, weil wir haben ja auch ein paar Auftragssupporter, die auch sehr, sehr große Filme mögen. Da ist ja die Chance groß. Also jetzt bei Mr. Pink und Alvin denke ich mal nicht. Aber wenn du jetzt hier so, wenn du jetzt wahrscheinlich so Snake oder hier Seba oder so fragen würdest, die sind ja dann schon eher, also Sebas letzter Auftragsfilm, den er aufgewertet hat, war ja Schindlers Liste, den wir jetzt vorhin rezensiert haben. Mhm. Das sind ja dann schon doch die von der Sorte, wo man sagt, so Alter, was wie, den hattet ihr noch nicht. Deswegen dachte ich, jetzt kommen zwei von der Sorte heute von dir.
Nee, ich würde da auch wenn die jetzt, ich sag mal, die schmeißen einen von der Größe wie Schindlers Liste rein, würde ich sagen, nee, lass die mal für die beiden.
Ach so, dann doch.
Gib mir mal was aus der anderen Schublade. Ich glaube, auch mir würde man solche Filme nicht anvertrauen.
Die sind ja auch, also die andere Baustelle ist halt bei dir auch besser aufgehoben als bei uns. Das sind ja dann die definitiv. Filme, weißt du, so, also wenn Raff so den, bei Raff ist ja so 50-50, würde ich sagen, da sind schon ein paar, die ich richtig cool finde. Dann sind aber auch so ein paar Filme bei, wo ich denke, da wärst du wahrscheinlich eher so der bessere Rezensent gewesen in diesem Szenario und nicht Lee und ich.
Ja,
aber das kannst du mittlerweile gut einschätzen.
Was Zero Famous euch da jetzt kredenzt, das, da gibt es ja keinen Menschen für, der den rezensieren sollte.
Nee, und ja, und Phelps und Ju mit von wegen Checker Tobi, was sollen wir denn mit dem Film anfangen, Alter? Vielleicht aus pädagogischer Sicht, aber das kann mir nicht vorstellen, dass wir da Spaß dran haben.
Also ich habe einen Kumpel, Nee, pass auf.
Das wäre so lustig, also wenn Checker Tobi jetzt der Kumpel wäre.
Ne, der hat eine Tochter, die ist so, weiß ich nicht, ich glaube mittlerweile müsste sie 13 oder 12, 12 oder 13 sein. Und die wollte halt in diesen Film, einen von diesen Checker Tobi Filmen.
Ja.
Und er war mittlerweile in zwei Filmen schon im Kino. Er meinte, beim ersten Mal war er echt überrascht, weil das spielte, glaube ich, in ich glaube, in entweder Thailand oder irgendwo in Südostasien. Der meinte so, die Bilder, die der da geliefert hat, waren richtig krass. Und der war nicht so scheiße wie gedacht.
Naja, nicht so scheiße wie gedacht, aber erstens mal hast du ein Kind, was das feiert neben dir. Und zwar im besten Fall, das ist dein eigenes Kind. Das sorgt schon mal für ein ganz anderes immersives Erlebnis, wenn dein Kind neben dir sitzt und du guckst dir diese Filme an und dann siehst du die natürlich aus den strahlenden Augen von deinem Sohn oder von deiner Tochter. Wir haben A, keine Kinder und B, gucken wir die Filme nicht mit Kindern. Also was
dann
soll
holt euch doch, dann geht doch mal unten auf die Straße und ladet euch mal ein paar Kinder zum Film gucken ein.
Ja, wir sammeln ein paar Kinder ein, ja, das ist eine gute
genau.
Idee. Komm mal hier
mit
hoch.
Mit dem Van, komm mal mit zu mir, ich will einen Film mit dir gucken, ich glaube, das ist kein Problem.
Das ist ein guter Plan, das ist ein guter Vorschlag von dir. Dafür gibt es erstmal hier, dafür gibt es einen kurzen Applaus. Also das werden wir machen, ja, auf jeden Fall.
Klingt logisch, auf jeden Fall.
Oh Mann. Ja, wir locken die Kinder mit lustigen hier. Komm mal hierher. Im Clown-Kostüm. Jodeln mal durch die Straßen und laden die Kinder zum Filmabend ein und gucken Checker Tobi.
Das klingt gar nicht fragwürdig.
Nee, überhaupt nicht. Ja, so macht man das.
Ja.
Okay. Hast du noch irgendwas in eigener Sache? Ich bin sehr gespannt, welche Filme das sind, die dann auf dem Mist von den beiden Herren gewachsen sind. Und dann machen wir heute eine Menge Supporter glücklich, weil die beiden Losfilme, die ich hierbei habe, das ist keiner von deinen beiden genannten Supportern. Sondern
das
sind,
ja, das ist schon mal gut.
Das ist von meiner Zehnerziehung tatsächlich noch die letzten drei Lose, die übrig geblieben sind. Davon hake ich zwei heute ab. Und das sind beides Filme, wo Lee nicht mitgucken wollte, weil dann bleibt nur noch Raging Bull am Ende, wie ein wilder Stier. Da hat er gesagt, den guckt er gerne mit, den kleinen Film.
Mhm.
Und bei den anderen beiden hat er kein L davor geschrieben, dass ich ihm jetzt benachrichtigen muss. Also habe ich gesagt, kann ich auch mit Dennis in die Episode unterbringen.
Ja.
Und dann fange ich doch mit einem von denen an.
Ja, also ich mache es ja immer so, ich orientiere mich ja ein bisschen an dir, dass ich was mitbringe, was so ein bisschen, was zwischen uns gut passen würde, so zum Besprechen.
Habe ich mit meinem eigenen Projekt auch gemacht.
Ja, und komischerweise haben sich die beiden Auftragssupporter da auch so ein bisschen unfreiwillig eingefügt. Also ich habe eine wilde Mische mit, die aber, glaube ich, also mit dir am besten gut funktioniert. Da könnte dir eventuell der ein oder andere auch von gefallen.
Okay, das ist ja geil.
Ja.
Aber ich weiß, du bist ja kein Freund so von den Spielerchen, die wir hier machen. So ja, die feinen Bastard halten sich ja da fein raus. Die drücken keine Samples und dieses wilde Punkteraten und so weiter interessiert die auch nicht. Aber ich kann dir sagen, du musst heute natürlich beim Punkteraten ran.
Ich muss Lee verteidigen.
Du musst Lee vertreten und zwar vertrittst du Lee in einem absoluten Glanzmonat nicht für Lee, sondern für mich. Und es hängt tatsächlich an dir, diesen Monat noch irgendwie auf seine Seite zu drehen, weil es sieht gerade ziemlich gut aus, was meine Punkteratequoten angeht. Und deswegen habe ich hier den einen oder anderen richtig ins Verderben gelockt, weil ich gucke mal gerade, ja doch, die Episoden sind schon raus tatsächlich. Also ich führe bei den Support-Episoden 2-1 und ich führe bei den regulären Episoden 2-1.
Ja, dann.
Mit anderen Worten, ich weiß nicht, wie viele Episoden das noch sind, also selbst wenn es 2 Episoden noch sind, wenn du jetzt die Episode verlierst, dann führe ich 3-1, dann glaube ich, ist der Monat schon safe. Dann ist das ein Sieg für mich, den ich verzeichnen kann. Dann kann er maximal vielleicht noch einen Punkt machen oder so. Ansonsten, wenn es noch 3 Folgen sind, kann er eventuell noch ausgleichen oder so. Also jedenfalls, wenn du jetzt nicht gewinnst, dann sieht es gut aus für mich. Wenn du gewinnst, könnte es nochmal eng werden. Also
das könnte
ist jetzt nicht so ein 3-0-Ding, wo es heißt, so kann hier Larifari machen und ist scheißegal, sondern Lee hat zwar gesagt, er gönnt es mir, aber ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, ich bin on fire.
Ja, du hast es bei mir auch, glaube ich, nicht ganz so schwer. Also es ist jetzt nicht irgendwas dabei, wo man im Bereich von 2 bis 5 Punkten so einen ganz wilden Mix raten muss.
Das ist schon mal schön, weil das kann ich nicht gerade behaupten von meinen Projekten. Und wünsche dir da viel Spaß, weil ich kannte beide Losfilme nicht und habe mir die jetzt beide angeguckt. Und die sind nicht ganz so leicht zu raten.
Ja, dann hast du doch gute Chancen, weil ich gönn's dir ja auch sehr, deswegen.
Tatsächlich.
Ich streng mich an.
Ja,
aber
tatsächlich, streng dich an. Aber da ich das Line-Up heute kenne, wusste ich, okay, ist nicht leicht für Dennis, aber passt mir ganz gut, was den Punktestand angeht, dass das heute so ein Line-Up ist. So, ja, der erste Supporter, wo wir schon mal ein bisschen geforeshadowed haben. Spoiler Alert. Grüße gehen an Raff raus. September 22, folgendes Los reingeworfen. Der Film heißt Cut. Bindestrich, Film ab, Punkt, Punkt, Punkt und Schnitt, Ausrufezeichen. Ist ein australischer Film aus dem Jahr 2000. Hast du von dem schon mal was gehört?
Ja, habe ich. Und kann ich gleich einen kleinen Teaser mit rausschicken? Habe ich was von gehört, weil wir eine Folge über das Osploitation-Kino vorbereiten.
Ach.
Und ja, natürlich.
Und da ist der gefallen.
Ist der, fällt der da.
Ja. Der Regisseur Kimball Randall hat einen Film inszeniert, den du eventuell auch kennen könntest. Zumindest hast du definitiv was von ihm gehört. Und das ist natürlich ein Film mit dem Titel, den du auf jeden Fall dir reinziehen würdest. Der heißt Bait, Hai im Supermarkt.
Ja, das würde ich mir angucken.
Würdest du dir angucken, ja.
Ja, sicher.
Das sind auch schon seine zwei großen Regie-Credits, weil allzu viel hat er nicht gemacht. Aber im Department Second Unit Director, da wiederum sind ein paar richtige Klopper in seiner Filmografie, weil da war der Second Unit Director bei Matrix Reloaded und bei iRobot zum Beispiel, um mal zwei Filme zu nennen, die mehr Leute gesehen haben als Bait und Cut. Das Skript stammt von Dave Warner. Das hat er in 5 Tagen in den Weihnachtsferien geschrieben. Spoiler Alert, merkt man. Und ich komme jetzt.
Fängt ja schon vielversprechend an.
Ja, ja, was soll ich dir sagen? Also der Film fängt an, eine junge Regisseurin, die wird gespielt von Kylie Minogue, natürlich auch eine sehr krasse Größe im Filmbusiness, schauspielerisch, die spielt hier diese besagte Regisseurin. LOL, dreht einen Slasher.
Ich habe gerade übrigens geguckt, ich habe den sogar gesehen.
Du kennst den?
Ich habe den gesehen und ja, ich fand den nicht gut.
Fandst du nicht gut?
Nein.
Okay, ja, können wir schon mal hier, ich fand ihn auch nicht gut, können wir schon mal vorausschicken.
Wenigstens das.
Sie dreht einen Slasher und wird beim Dreh von einem realen Slasher halt niedergeslasht. Und dieser Film wurde halt nie abgedreht. Bis einige recht unsympathische Filmstudenten Jahre später irgendwann diesen Film vollenden wollen. Spoiler Alert, jetzt ein mieser Twist. Das Mädchen, das den Streifen unbedingt abdrehen will, ist die Tochter dieser getöteten Regisseurin, die gekillt wurde. Und jetzt tingelt praktisch diese Filmcrew zu dem alten Drehort und surprise, plötzlich werden wieder Leute dezimiert aus der besagten Crew. Und neben Kylie, der prominenteste Name im Cast, ist auf jeden Fall Molly Ringwald, die wir natürlich aus den John Hughes-Filmen kennen, als seine Muse damals, die rothaarige Dame, die bei Breakfast Club und Co. mitgespielt hat. Die ist hier in einer Doppelrolle zu sehen. Eine der beiden Rollen ist eine Teenagerin, eine 17-Jährige, die sie halt verkörpern soll. Und die war hier zu dem Zeitpunkt in den 30ern, glaube ich.
Jo,
also auch ein bisschen weit hergeholt. Und dieser Film ist super billig. Es passiert richtig viel im Off, was die Kills angeht, was das Blut angeht. Alles ist irgendwie so dunkel gehalten, damit man nicht so richtig mitbekommt, sind die Effekte eigentlich geil oder sind die nicht geil. Erinnert von den Dialogen und so ein bisschen dieser Fun-Anstrich, den dieser Film mitbringt, weil die ja alle so lustig drauf sind und so ein bisschen erinnert an Scream und an die Filme der damaligen Zeit, die so ein bisschen in dem Scream-Fahrwasser fuhren. Ist aber so die 30-Cent-Version, wohlgemerkt australische 30-Cent-Version von den Scream-Filmen.
Ja, hast du ja quasi einen Mockbuster mitgebracht.
Ich habe irgendwie einen Mockbuster mitgebracht, ja, weil du hast auch in vielen Rezensionen, auch bei Letterboxd, als ich mir das angeguckt habe und so, das ist mal ein Film, wo ich mal geguckt habe, wie die Bubble den fand und da kam oft dieser Vergleich auf zu Scream und anderen Sachen.
Ja, der und ist ja auch von der Handlung nicht so weit weg von Scream 3. Und Scream 3 ist ja ebenfalls 2000 erschienen.
Ah, weil das deswegen war auch diese Meta, weil Filmcrew und so.
Genau.
Und ja, es stimmt. Und das war auch gleichzeitig der schwächste Scream-Teil, wie ich genau gesehen habe.
Genau, das passt gut.
Mhm, auf jeden Fall. Und was natürlich auch nicht hilfreich war für den Film, ich mag es nicht, wenn Slasher halt so eine übersinnliche Komponente haben. Entweder ist es komplett gaga, wie Jason landet im Weltraum oder so, von mir aus gerne, wem Spaß macht. Aber wenn das so wie bei Shocker zum Beispiel, weißt du so, ich weiß nicht, ob du Shocker gesehen hast, auch von Wes Craven und so, wenn es zu sehr hier mit Blitzen ist und so hin und her, dann bleib doch bei Freitag der 13., wo Jason halt Leute dezimiert, weißt du, ohne jetzt eine übersinnliche Komponente. Und hier geht es halt auch darum, ohne zu viel verraten, dass der Film, diese Filmrolle hat einen gewissen Fluch, der verbreitet wird. Und da bin ich halt auch kein Freund von. Auch wenn im Finale dann ein paar Practical Effects zum Vorschein kommen, die ich dann doch wieder ganz cool fand. Also die in meinen Augen wieder ganz ein bisschen was rausgeholt haben, weil da haben die sich dann schon wieder genremäßig ein bisschen Mühe gegeben, dass das cool ist. Aber sämtliche Charaktere in dem Film und so gehen ja so am Arsch vorbei und die Kills sind jetzt auch nicht so überspektakulär, dass das jetzt hier irgendwie was Besonderes darstellt. Also dieser Killer hat halt so eine Gimp-Maske so ein bisschen auf, weißt du, so eine weiße halt Maske, die so ein bisschen aussieht wie wie hier Nightmare Before Christmas hier, unser wie heißt der? Scully? Nee. Wie heißt der Hauptcharakter aus Nightmare Before Christmas?
Doch, irgendwas irgendwie so ähnlich, ne?
Ja. Scully war bei Akte X, also nicht zu verwechseln.
Ja, aber irgendwas wie hier, ne, Skellington.
Jack Skellington. Ja, Jack Skellington, genau. Ja, siehst du, irgendwas in die Richtung. So ein bisschen sieht halt die Maske von dem Killer hier aus und natürlich steht er dann stoisch da und du denkst, es ist der Charakter aus dem Film, dabei ist es der wahre Killer und so und damit wird natürlich gespielt. Also so ein bisschen so die Scream, einfach so die Scream Zutaten dazu genommen, aber das macht noch lange keinen guten Film. Und ich weiß nicht, was Raff hier, ob der hier mehr drin gesehen hat als ich. Also ich war hier arg underwhelmed, um es mal ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Und ein paar Kills waren okay, aber jetzt nicht so, dass ich hier jetzt riesig hinterm Ofen hervorgelockt worden wurde und das nur bei einer Laufzeit von 82 Minuten. Also da habe ich dann doch schon das eine oder andere Mal auf mein Display vor meinem Player geguckt, wie lange denn der Film noch geht, weil ich fand es ziemlich öde und billig und war nicht mein Cup of Tea, wie man so schön sagt.
Das kann ich durchaus komplett nachvollziehen. Also ich verstehe sogar vielleicht, warum man das los aufgibt, weil ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn so Horrorfilme an das Thema Film als solches behandeln, deswegen bin ich auch irgendwie ein Scream-Fan, wegen dieser Metaebene und dem ganzen Blödsinn. Oder New Nightmare mochte ich halt. Aber genau dasselbe, was du als Problem hast, habe ich hier halt auch. Ich mag dieses Übersinnliche nicht. Ich habe selbst Probleme. Ich habe selbst Probleme damit, wenn das in einem bei Argento zum Beispiel Phenomena musste ich zweimal gucken, bevor ich mich davon lösen konnte, dass ich keinen Giallo sehe im klassischen Sinne, sondern was anderes. Und das kriege ich auch bei Slasher nicht hin. Für mich muss ein Slasher eigentlich nur irgendein Typ sein und möglichst geile Kills. Szenario ist mir egal, Nebencharaktere ist mir egal. Hauptsache, es gibt richtig fies ins Gesicht. Da brauche ich nicht irgendwas. Du hast gerade Jason X angesprochen. Gutes Beispiel ist ja genau dasselbe. Ist nicht übersinnlich, ist im Weltraum, es gibt eine Fresse. Punkt.
Ach so, ich habe ihn nicht gesehen. Deswegen, das ist jetzt alles ins Blaue raten. Aber so Jason im Weltraum alleine schon kommt mir schon krass vor, wie so ein Fantasy-Szenario.
Den könnt ihr bei den Bastarden in 4 Wochen, glaube ich, hören.
Ach, okay.
Oder irgendwann, keine Ahnung, den haben wir auch gerade gebracht. Und
hat uns aber auch irgendjemand in Lust aufgeworfen. Warst du das nicht? Jason Goes to Hell, ist es der?
Kann sein. Ich weiß, nee, Goes to Hell ist 9.
Also irgendeinen hast, nee, könnte Alvin gewesen sein. Also auf jeden Fall haben wir irgendeinen davon, von den späteren Teilen haben wir noch im Lostopf.
Also ich glaube, der 6. ist im Lostopf, das ist ja auch der beste der Reihe. Und der 10. ist, glaube ich, auch im Lostopf. Und der ist ja, also den musst du dir eigentlich vorstellen wie Demolition Man. Jason wird eingefroren, aus Versehen wieder aufgetaut und slasht halt durch eine Space Station durch. Das ist cool.
Ja, also gerade was du sagst, unterschreibe ich so. Slasher soll halt irgendwie, der soll die Leute umbringen und nicht jetzt hier irgend so ein übersinnliches, wen interessiert denn eine Story über diesen verhexten Film und so. Also sofern er, und erst recht, wenn der Film dann schon so anfängt mit einem ganz normalen Slasher, so, weißt du, und dann ist bodenständig und dann auf einmal hast du so eine Flugkomponente, weißt du, und das finde ich halt nicht geil.
Nee, definitiv und nicht. Und es gibt ja auch viele gute Beispiele, wo es besser gemacht wurde, sei es in einem Theater, in einem Kino, in einem was weiß ich was. Da gibt es ja so viel, da muss man jetzt hier nicht noch so einen Rip-Off von Scream anstarten.
Ja, eben. Irgendwie. Und die Kills sind ja zeitlos, weißt du? Ich meine, so, wenn Jason da mit seiner Machete durch so ein Bett haut, weißt du, und so ein vögelndes Liebespaar irgendwie durchbohrt, dann kannst du dir das 30 Jahre später noch angucken. Aber wenn du hier so lustige Blitze hast, die irgendwie so einen Film verfluchen, das sieht 20 Jahre, sagen wir mal so, sieht 2 Jahre später schon nicht mehr geil aus. Also, und wir schreiben das Jahr 2025, ja. Und der Film ist von 2000, also. Das sieht halt nicht mehr gut aus. Insofern, der ist nicht gut.
Und man muss sogar dazu sagen, ich habe den damals zu der Zeit, wo man so Slasher noch, da war ich, weiß ich nicht, wie alt war ich da? 15, 16, als ich den gesehen habe. Da hat man den ja noch mit mehreren Leuten geguckt auf so einem Videoabend mit vielleicht dem ersten Bier oder Chips und Cola und war ja noch voll aufgeregt, dass man sich sowas reinziehen konnte. Und da fand ich den schon kacke. Okay. Also das sagt schon eine Menge aus.
Das sagt wirklich eine Menge aus, wenn das in dem Mindset schon nicht funktioniert. Ja, sorry, Raff, muss ich leider abstrafen, dein Film. War jetzt kein Los, was bei mir groß Anklang gefunden hat, aber offensichtlich bei Dennis auch nicht, insofern. Ist natürlich euer gutes Recht. Aber ich glaube auch, dass Raff grundsätzlich da Filme reinschmeißt, die er selber gut findet. Hier leider kann ich hier nicht co-sign, sondern muss da ein bisschen gegenschießen, muss sagen, war nicht so doll.
Ja, der wäre dann auch bei mir nicht besser aufgehoben gewesen.
Ja, siehste, dann haben wir einen von der Sorte. Schön, dass ich den mit dir bespreche, dann der auch nochmal eine zweite Meinung hier reinwirft. Sonst bin ich hier wieder der einzige Boomer. So,
nee, in dem Fall nicht.
Aber gut, wenn man sich die Punkte anguckt, ich meine, IMDb ist bei einer 4,4. Es gibt natürlich keinen Metascore von diesem kleinen Film. Letterboxd 2,5. Also ist jetzt alles nicht die Welt. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die Faszination für diesen Film nicht verstehe, sondern der ist einfach nicht gut.
Nee, das ist er wirklich nicht.
Molly Ringwald spielt auch scheiße.
Und die war mein Crush damals und es trotzdem nicht funktioniert.
Ja, und die hat in späteren Jahren auch funktioniert, weil die hat zum Beispiel bei der Dahmer-Serie, du guckst ja keine Serien, aber bei der Dahmer-Serie spielt sie die Mutter von Jeffrey Dahmer und spielt super. Aber was sie so zwischen John Hughes und Dahmer gemacht hat, ist offensichtlich auch nicht alles geil.
Nee.
Ja, jetzt darfst du raten. Viel Spaß dabei.
Gar nicht mal so leicht. Ich schwanke einen ganzen Punkt, das ist ein bisschen tragisch. Aber ich glaube, ich entscheide mich für die nicht altersmilde Variante und sage 3,5.
Das ist also, was immer du gerade gemacht hast mit deiner Kombination, das ist die Punktevergabe, die ich dem Film gebe, ja, 3,5.
Top.
Das ist fehlerfrei, 3,5 für Cut, Film ab und Schnitt für unseren Kumpel Raff. Sorry, aber war nicht so geil. Die altersmilde Variante wäre dann noch höher gewesen, ne?
Ja, ich war so zwischen 3,5 und 4,5, aber ich dachte so, komm, es waren nur die Practicals im Finale. Wenn man bei 80 Minuten auf die Uhr guckt, macht der Film so viel falsch. Ja, ja. Ansonsten war nichts positiv. Also
3,5 ist korrekt. Und wir wissen, ich bin Slasher-Fan, ja. Also das ist schon kein guter Vertreter des Genres. Ist eher was für euch Bastarde, ja.
Kannst übrigens klingeln.
Ach, wie cool. Dann trage ich dich doch mit ein in die Tabelle mit den 3,5.
Ja,
nice.
Da
stimmt, du bist ja auch einer, der auch länger zurückliegende Filme, wo man die Punkte abfragen kann. Gut zu wissen, stimmt.
Ja, ich habe mir ja irgendwann mal bei einem Krankenhausaufenthalt die Mühe gemacht, meine gesamte IMDb-Liste der letzten 20 Jahre auf Letterboxd zu überführen. Teilweise auch händisch. Und ich habe dann
teilweise auf Englisch?
Händisch.
Ach, händisch.
Also von Hand.
Ach so, okay.
Also nicht, dachte, man kann es ja auch mit dem Import machen.
Dachte,
also wie gut eine Importfunktion.
Indische Titelfunktion eingebaut. Okay.
Nee, aber ich habe es teilweise händisch überführt, weil einlesen geht ja auch, aber da sieht man ja an Eriks Liste, dass das nicht immer ganz sauber ist und ja, meine Daten müssen gut sein.
Ja, ja. Wenn der Dennis da draufsteht, dann muss das Hand und Fuß haben, alles.
Das hat aber auch Vorteile manchmal. Habe ich es heute noch mit Dave von gehabt. Da ging es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gesagt haben, was wir wissen wollten. Ich glaube, irgendeine Top-3-Liste von uns mit den besten Filmen aus Land XY. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, dann kann ich ja bei mir einfach auf meine gesehenen Filme gehen, grenze das Land ein und gehe auf Sortieren nach Punkten. Dann habe ich es ja in 2 Minuten fertig.
Du und Dave, Alter.
I guess we're different in the same way.
Same in a different way.
Different.
Same in a
different way.
Way same.
Different,
yeah.
Same different
way.
In the same day way.
Different same. Wayne.
Wayne.
Way. Ja, das passt.
Ich liebe das Simple. Ja, different in the same way. Gucken wir mal, jetzt hast du nicht deinen vertrauten Brudi vor dir sitzen, sondern den kritischen Guest und der beugt dich jetzt bei deinem ersten Projekt und bin gespannt, was ist das jetzt, eins von diesen beiden Wunschfilmen?
Ja.
Okay.
Und ich mache erstmal, ich hätte was anschließen könnte, aber ich mache mal Kontrastprogramm. Gefällt mir, glaube ich, besser.
Ja.
Ist von der Länge her ähnlich. Ich war den beiden sehr dankbar, dass sie mir nicht einen 160-Minuten-Film aufgegeben haben. Mhm. Und der erste kommt von Mr. Pink, ist natürlich wieder sample-relevant, deswegen dieser.
Grüße an
und
Mr.
Es
Pink.
Ist, genau, erstmal liebe Grüße nach Baxtown an Mr. Pink. Mr. Pink gerade krank, gute Besserung.
Stimmt, er hat sich bei mir auch schon ausgeheult, dass er krank ist. Gute Besserung.
Weichei.
Ja, muss ja jedem auf die Nase binden, dass er kränkelt.
Mhm. Ja, Männer halt, ne? Genau. Und der hat mir einen Film aufgegeben aus Frankreich und Italien, also eine Co-Produktion. Mhm. Und hier haben wir in der Hauptrolle Lino Ventura. Und ich glaube, so in der Kombi ist das was für dich schon ganz gut zum Mitbesprechen ist. Ich glaube, den kennst ihn nicht. Der hat sehr viele Titel. Er heißt auf Deutsch Die Filzlaus.
Ach, krass.
Aber auch nur in Westdeutschland. In der DDR hieß er Die Klette.
Die Klette hieß er in der DDR.
Ja, korrekt übersetzt wäre es eigentlich Die Nervensäge, Le Merdeur oder im internationalen Titel richtig unelegant gewählt, A Pain in the Ass. Und das Ass ist ja ist logischerweise immer mit A Punkt Punkt abgekürzt, weil sie Ass nicht auf dem Cover schreiben wollen. Ja, dann würde ich den halt auch nicht so nennen vielleicht.
Na geil.
Ja, also darunter findet man ihn auf jeden Fall bei Letterboxd.
Jetzt frage ich mal den Biologen, Dennis, ist eine Klette nicht auch ein Insekt oder sowas? Ist das nicht auch irgendwas aus dem Tierreich?
Eine Klette ist, weiß ich gar nicht, ob das ein Tier ist, aber ich kenne das als Pflanze.
Ach, als Pflanze, okay. Weil dann hätte man, also wenn es ein Insekt wäre, dann hätte man ja zu Fitzlos jetzt einfach nur eine andere Spezies gewählt, aber für den ostdeutschen Teil. Warum auch immer, vielleicht sind da geografisch Kletten eher verbreitet als Fitzläuse.
Oder die haben sich mit denen zu sehr identifiziert.
Oder so, ja. Ist ja interessant. Aber natürlich kenne ich kenne das Poster und ich kenne den Titel, die Fitzlos. Eventuell ist das auch ein Film, den ich in meiner Kindheit irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, weil das könnte da gut reinpassen, aber jetzt bewusst, hast recht, weiß ich nicht, ob ich ihn kenne.
Ja, vielleicht dämmert ja bei der Handlung was, weil die ist schon ziemlich einmalig nicht, aber ist schon prägnant.
Ist das so eine, ein bisschen schnoddrige Synchro? Hast du den auf Deutsch geguckt oder auf Französisch?
Ich hab ihn nicht auf Deutsch geguckt, aber die Synchro ist Rainer Brandt.
Rainer Brandt macht die Synchro, ja, okay. Das ist natürlich auch nicht unwichtig.
Ja, also die wurde auch seinerzeit als Schnodder-Synchro eingestuft von der Kritik. Da kam das nicht so prickelnd gut an, weil der sollte so eine Mischung aus Comedy-Elementen, aber auch schon dramatischen Elementen sein. Und im Deutschen kam das nicht so gut raus, dass da auch ein dramatischer Part drin ist. Mhm. Finde ich aber auch, wenn man ihn heute guckt, hat er auch primär eigentlich eine Comedy-Note.
Okay.
Also ich habe ihn auf jeden Fall so aufgenommen. Ich weiß nicht, ob andere Leute das vielleicht anders sehen. Ja, der ist von 1973, also ist auch schon ein gutes, der hat schon seine 50 Jahre auf dem Buckel.
Gutes Jahr.
Ja, unbedingt. Ach ja, stimmt. Da war ja was.
Der alte hässliche Guess.
Genau.
War da.
Klein hast du vergessen.
Klein. Ja. Fairerweise muss man sagen, ganz knapp am 74er Jahrgang vorbei, ja.
Das stimmt.
Wäre es 6 Tage später passiert, hätte ich einen anderen Jahrgang gehabt, aber so.
So nicht. Na, 6 Tage später wärst du immer noch im selben Jahr geboren.
Das stimmt. 7 Tage später. Hast du recht.
Schön.
Hast du recht. Mathe-Guess. 101. Lässt grüßen.
Ja. Ich würde mal die Handlung einmal zusammenfassen. Vielleicht sagt es dir dann was. Mhm. Weil, wie gesagt, die ist schon relativ interessant. Wir sehen am Anfang hier einen Typen, Louis, der liegt morgens in seinem Bett mit seiner Frau und ja, der Hausmeister möchte dann das Auto von diesem besagten Louis zur Seite fahren und dabei explodiert eine Autobombe, die ja natürlich eigentlich für Louis gedacht war. Der ist aber hier gar nicht unsere Hauptfigur, denn der ist eigentlich nur ein Zeuge in einem sehr brisanten Prozess und soll nach Montpellier zur Aussage gebracht werden. Mhm. Aber auf ihn wurden natürlich diverse Attentäter angesetzt. Der mit der Autobombe ist jetzt offenkundig schon mal gescheitert, weil der den Hausmeister auf dem Gewissen hat. Und der Louis kommt in Montpellier deswegen unbeschadet an. Ja, und die Hintermänner, die wir hier nicht sehen, engagieren dann unsere Hauptfigur hier, den Profikiller Ralph Milan. Und das ist Lino Venturas Rolle, ein relativ stoischer Typ, der wenig Emotionen hat und einfach seinen Stiefel so runterspielt und den Job einfach machen will. Und der quartiert sich halt gegenüber von diesem Gerichtsgebäude in ein Hotel ein und möchte von da aus einfach mit dem Scharfschützengewehr den Zeugen hier ausschalten. Also eine ganz, ganz einfache Job auf dem Papier. Jetzt hat er allerdings das Problem, dass in seinem Nachbarzimmer ein anderer Herr einquartiert ist, nämlich François. Und François, der wird von Jacques Brel gespielt. Das ist eigentlich ein belgischer Singer-Songwriter gewesen.
Ja, so ein Chansonsänger, ja.
Genau, das war so ein Chansonsänger. Also da, ich kannte den auch noch von den Platten, die meine Eltern mal hatten. Also die hatten eine auf jeden Fall von ihm. Hm. An die konnte ich mich noch erinnern. Also die Fresse hatte ich schon mal gesehen, als ich den Film angemacht habe. Der hat aber auch ein paar Schauspielcredits, aber nichts, was man jetzt großartig kennen würde. Und der ist sehr, sehr, sehr traurig, weil seine Frau ist ihm abgehauen. Sie hat nämlich einen Dr. Edgar Fuchs, mit dem sie jetzt anbandelt. Und er ist jetzt in diesem Hotel und völlig depressiv, weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll und möchte sich umbringen. Das versucht er dann auch, indem er sich an einer Wasserleitung in seinem Badezimmer aufhängen will. Naja, so eine Wasserleitung hält aber leider keinen stattlichen Herrn. Deswegen bricht die und es gibt einen riesen Wasserschaden, großes Tohuwabohu in dem Gebäude. Und unser Killer Ralf geht dann halt rüber und versucht die Situation so ein bisschen zu schlichten, weil dann ein junger Bediensteter des Hotels kommt.
Das ist mit dem Tohuwabohu, hast du natürlich den Bibi und Tina Film noch geteased, oder?
Das ist ein mieser Teaser, ja.
Nicht oh, schlecht.
Guter Reim.
Ja. Bringt er hier noch mit unter hier, bringt er noch ein bisschen hier ein Foreshadowing rein, nicht schlecht.
Ja, ich könnte ja auch noch Robu-Wabohu sagen, dann könnten wir noch einen anderen Film mit reinbringen. Das war doch hier Big Hero 6, oder? War
ja,
das nicht großes Robu-Wabohu?
Stimmt.
Gottes Willen.
Großartiges Wortspiel.
Ja, mega. Könnte von mir sein. Naja, auf jeden Fall kommt dann halt so ein Hotelbediensteter und der möchte natürlich die Polizei alarmieren, weil es ist ein Selbstmordversuch. Und der denkt auch erst, dass unser François tot ist. Ist er aber nicht, weil hat natürlich nicht funktioniert. Und jetzt geht's eigentlich primär so weiter, dass ich halt François gerne selbst umbringen möchte und Ralf die ganze Zeit versucht, ihn davon abzubringen, weil er halt nicht will, dass Polizei in das Hotel kommt, damit er seinen Job halt ausführen kann. Mhm. Und so kommen die beiden, oder kümmert er sich dann um den François und versucht ihm halt so ein bisschen Lebensmut wiederzugeben und ihn vom Blödsinn abzuhalten, weil er steht dann auch an einem Punkt auf dem Hotel, auf dem Sims vor seinem Fenster und die Polizisten vom gegenüberliegenden Justizpalast gucken halt schon hoch. Mhm. Ja, und so entspinnt sich hier dann eine lustige Geschichte. Gelingt das Attentat, wird der François seinen Selbstmord durchziehen oder kann er doch noch wieder Lebensmut schöpfen?
Wird hier Selbstmord also verharmlost?
Nee, das, ja, vielleicht doch schon ein bisschen.
Bisschen schon.
Ja, aber es ist hier halt dieses ungleiche Paar, was aus Schicksalsgründen aneinander gebunden wird. Und ich finde gar nicht mal mit einer relativ einzigartigen Prämisse irgendwie.
Alter, ist zufällig Billy Wilders Buddy Buddy?
Ja, ja, das ist
Remake. Remake?
Ja, genau.
Ach du Scheiße, den kenne ich natürlich und den liebe ich, Alter. Ja. Wo Jack Lemmon nämlich den Selbstmörder spielt.
Genau. Also es gibt mehrere Remakes, okay, das, was du schon gesagt hast. Buddy Buddy mit Lemmon und Matto. Ist von Billy Wilder, genau.
Super Film. Okay, yes, deswegen klingelt die Story.
Hm.
Weil, ja, als du natürlich diese französische Prämisse dachtest, okay, hätte auch Pierre Richard und Gérard Depardieu sein können in deren ja. Prime, so, die diesen Film machen.
Definitiv.
Aber logisch, Alter. Okay. Abgefahren.
Ja, es gibt eine ganze Menge Remakes. Eigentlich ist das hier ein Theaterstück. Mhm. Das hat, ich weiß nicht, wie Francis Weber heißt er wahrscheinlich über korrekt ausgesprochen. Das wird dann nie wieder korrigieren, wenn es anders ist.
Ja, der synchronisiert das nochmal neu.
Genau. Und der hat 1970 ein Theaterstück geschrieben, das Le Contrat heißt, also der Vertrag wahrscheinlich. Und das wurde halt 1970 uraufgeführt. Und der hat hier auch dann sein eigenes geschriebenes Theaterstück zu dem Drehbuch gemacht.
Okay.
Und witzig ist, der hat 2008 als Regisseur davon selbst nochmal ein Remake gedreht. Also der hat seinen eigenen Stoff quasi schlecht. Dreimal verwurstet. Das war aber eine komplette Katastrophe.
Also einmal habe ich schon mal gesehen, dass Regisseure das nochmal irgendwie neu gemacht haben, besser oder eben nicht. Aber dreimal ist auf jeden Fall hart.
Ja, also er hat es zweimal geschrieben und einmal die Regie übernommen. Das ist eine ganz komische Geschichte. Hm. Es gibt noch ein türkisches Remake, was ich auch komischerweise vom Poster und Namen her kannte. Das heißt, glaube ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Baş Belası wahrscheinlich von 1982. Irgendwie habe ich das schon mal gesehen, ich weiß nicht warum. Es gibt natürlich ein Hindi-Remake, weil,
na klar,
why not? Das heißt Bumbu. Also der Stoff und die Story scheinen hier irgendwie so ein internationales Verständnis anzuregen, wenn es davon mal mindestens 4 Filme gibt, die ich jetzt rausgefunden habe. Ne, 5 sogar, die ich rausgefunden habe.
Mhm. Das hat schon, ja, Kreise gezogen, Alter.
Ja, schon ganz spannend.
Und wie war jetzt diese Version?
Ja, ich hatte von dem Film vorher noch nicht gehört. Ich bin natürlich Sympathisant und Freund von Lino Ventura. Also ich meine, ihr hattet ja gerade hier Fahrstuhl zum Schafott.
Ja, Mann. Und er ist natürlich auch einer von diesen, aus dieser Schauspielerriege, die halt problemlos zwischen Italien und Frankreich und sämtlichen europäischen Ländern hin und her getingelt haben und dann da Filme gedreht haben, weißt du, weil er halt mehrsprachig halt auch unterwegs war. So. Da gab es halt einige aus der Riege und das ist mega.
Ja, und der hat ja natürlich noch hier Army of Shadows, Kleine Sizilianer und so, der hat ja so geile Filme gemacht.
Hier im Roten Kreis. Ach,
ja, also das ist super. Jacques Brel fand ich überraschend gut in der Rolle, weil er aber auch die Optik dafür mitbringt, so dieses schlaksige, dem kaufst du halt ab, dass er so ein gescheiterter Hemden, er ist Vertreter für Hemden. Und dass ihm seine Frau abhaut und so, dass du guckst den an und denkst so, ja, das könnte dem schon passieren. Also der ist wirklich sehr geil gecastet dafür. Und ich fand auch, irgendwie hat er das cool gemacht. Die Chemie zwischen den beiden passt. Also Lino Ventura als stoischer Killer, kannst du dir nicht besser ausdenken. Und er so ein bisschen als depressiver, leicht neurotischer Typ, funktioniert auch super. Also das kannst du echt so in der Chemie richtig gut machen. Ich hatte damit überraschend viel Spaß und bin echt dankbar, dass ich das losbekommen habe. Muss natürlich bei Mr. Pink einmal kurz erwähnen, der Track, wo hier zwei Samples raus sind, heißt auch Die Filzlaus und ist von einer deutschen Punk-Hardcore-Band Amen 81 oder Amen 81, keine Ahnung, wie die genannt werden möchten. Hab mir den angehört, ist nicht meins, aber ja, es sind zwei Zitate drin.
Bist du nicht gleich in den Moshpit gesprungen?
Nee, komischerweise nicht. Ich bin zwar gerade wieder auf dem Trip der Mucke, aber hat nicht so gut funktioniert. Ja.
Und ja, hat Mr. Pink mal gesagt, dass es wie mit unserer Filmauswahl ist. Es ist halt nicht alles geil, was gesampelt wird.
Nee.
Da sind auch manchmal Gurken dabei.
Definitiv. Und theoretisch, es ist wieder so ein deutsches Phänomen. In Deutschland gab es auch noch ein Sequel dazu. Auch wieder ein italienisch-französischer Film, der heißt international Diamond Bikini. Der wurde bei uns als Die Filzlaus kehrt zurück vermarktet, hat aber gar keinen Zusammenhang mit diesem Film.
Stark.
Ja, also es ist wieder so dieses geile Marketing, was man damals so betrieben hat.
Das ist super.
Ja. Ich habe theoretisch sogar Bock, den zu gucken. Also Lino Ventura macht man eigentlich wenig verkehrt.
Kann ich verstehen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Mann, von dem man die Filmografie durchaus vervollständigen kann, aber ich glaube, die ist recht umfangreich.
Ja, definitiv. Ja, und das hier war ein Film, der hat damals echt gut funktioniert, war ein richtiger Hit an den Kassen. Ich konnte ein Budget nicht rausfinden, aber ich hätte mal gesagt, der lag so zwischen 1 und 3 Millionen wahrscheinlich irgendwo bei Budget und der hat 25,2 Millionen gemacht. Also der war in Frankreich schon ein Hit und hat sich dann über Europa halt verbreitet und hat Bombe funktioniert.
Geil.
Also der zieht und der war halt auch ab 12 freigegeben. Da kann man die Tonalität schon so leicht dran anlehnen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen würde wegen der Selbstmordthematik.
Naja, heute hätte das Thema auf jeden Fall nicht komödiantisch so aufgreifen können wie damals.
Nee.
Das kann
vielleicht würde man eine Triggerwarnung machen. Möglich.
Die Letterboxd-Gemeinde wäre, glaube ich, nicht amused, wenn dieser Film heute rauskommen würde.
Nee, Letterboxd ist ja das PC-Polizei, das ist ja das Twitter der Filmwelt.
Ja, die gehen auf die Barrikaden.
Ja, kannst du so nicht machen. Aber für mich funktioniert es hier einfach. Macht Spaß, ist natürlich jetzt kein Riesenfilm, der jetzt der absolute Hammer und Klassiker des Genres geworden ist. Aber den kannst du gut gucken, der macht Spaß, der ist kurzweilig, der geht 85 Minuten, also wenn man mal Bock hat, irgendwas aus der Ära, aus der Zeit zu gucken und irgendeine ungleiche Buddy-Komödie sehen will aus Europa.
Oh ja.
Vollkommene Empfehlung.
Mich hast du auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube schon,
also dass wenn das du, Film mein, wenn ist, du das Remake feierst.
Ja, wenn ich das Remake schon gefeiert habe, dann werde ich mit dem Original wahrscheinlich auch was anfangen können. Ist ja cool.
Das Remake habe ich als Kind mal gesehen. Das würde ich jetzt gerne nochmal schauen.
Den habe ich tatsächlich sehr geil gefunden. Ja, ich war auch noch sehr klein, als ich den zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe und dachte, da was für ein spaßiger Film und habe mir das dann gemerkt, dass ich da richtig Spaß dran hatte und habe den irgendwann mal, weil der nie in Deutschland rausgekommen ist, habe dann irgendwann mal so eine spanische DVD oder so bestellt, wo natürlich auch hier an der Seite steht der Film dann auf Spanisch so und habe dann jetzt so ein, das ist einer von denen, die ich dann mal wieder rausziehe aus dem Regal und denke so, was ist denn das hier? Und dann, ach so, ist Buddy Buddy, okay, alles klar, in Spanien, spanische Version.
Compañero, compañero.
Irgendwie sowas, ja, genau. Compañero, compañero. Was ist denn das hier für ein Spaghetti-Western? Der sagt mir gar nichts. Ach so, Jack Lemmon und Walter Matthau, Billy Wilder, verstehe.
Ja.
Ja, cool.
Jo, hast du noch Fragen?
Ich habe keine Fragen. Ich kann mir vorstellen, ich habe da eine Vorstellung. Also hau die anderen Punkte raus.
Ich habe den Regisseur noch nicht genannt. Das würde ich der Vollständigkeit halber nochmal machen. Eduard Molinaro ist das. Der hat nichts gemacht, was ich noch so kannte. Hat aber hier einen Cameo-Auftritt als Kaffeebesitzer. Also Okay. Hat sich dann auch nochmal in seinem eigenen Film untergebracht, in bester Hitchcock-Manier.
Genau. Für die Ewigkeit in die Filmlandschaft eingehämmert.
Ja, so wird's gemacht. Peter Jackson, Hitchcock, Tarantino. Ja. In der Reihe ist er zu nennen, der Mann.
Absolut, ja.
Ja. Bei IMDb ist die Userwertung, haben wir 7,1. Es gibt keinen Metascore. Und bei Letterboxd 3,5.
Ich sage, du bist hier bei einer 7,5.
Das ist korrekt.
Nice. Schön, starten wir beide mit einer Nullrunde. Ist ja spannend.
Ja, so gehört sich das.
7,5 für die Filzlaus.
Mhm. Danke, Mr. Pink. Und liebe Grüße, gute Besserung.
Ja, liebe Grüße, gute Besserung auch meinerseits. Nicht so viel rumheulen, fressen ein paar Orangen und dann wirst du schon wieder fit. So, ich lasse dir mal die Wahl, wie wir jetzt hier weitermachen. Soll ich jetzt das zweite losbringen von dem zweiten Supporter oder soll ich jetzt mal mein eigenes Projekt bringen? Das sind auf jeden Fall alles drei sehr grundverschiedene Projekte.
Dann mach doch mal dein eigenes. Ich würde nämlich auch mein eigenes ins Sandwich nehmen.
Dann mache ich mein eigenes als Sandwich, okay. Das wiederum ist mit Bedacht gewählt worden für diese Konstellation hier. Weil bei der Auswahl, die ich hier hatte, da haben wir einmal den Lee, dann haben wir einmal Dave und wir haben dich. Dieser Film, über den ich rede, wurde schon thematisiert bei den Bewegtbild-Bastarden. Hm. Und da kam nämlich raus, dass Dave damit überhaupt nichts anfangen kann, du aber schon. Und bei Lee weiß ich sowieso, dass ich da böse Blicke kassieren würde, weil Lee wird immer sehr, sehr wütend, wenn ich über mehrere Filme rede, beziehungsweise Filmreihen einfach zusammenziehe in eine Rezension. Und auch wenn ich bei Don Camillo in 20 Minuten durch bin bei den 5 Teilen, also Lees Taktik seit 6 Jahren, wissen wir ja, ist es ja Furcht zu verbreiten unter seinen Mitmenschen. Und deswegen habe ich da großen Respekt, habe gesagt, Gott sei Dank nehme ich mit dem friedfertigen Dennis auf, da kann ich nämlich diese Filmreihe jetzt unterbringen und zudem kann er damit auch mehr anfangen als Dave und Lee. Insofern ist das in der Konstellation perfekt, weil ich rede jetzt über Eis am Stiel. Und den hattet ihr natürlich, diese Reihe hattet ihr natürlich kurz im Canon-Kontext, glaube ich, war das?
Ja, wir hatten das Remake, das amerikanische.
Ihr hattet das Remake. Ja. Und ich habe vorgestern den letzten Film meiner Box geguckt, nämlich den 8. Film, der mir noch gefehlt hat. Und habe jetzt natürlich, das wäre mal interessant, ich gucke mal gleich bei Letterboxd, weil ich den ersten Film gesehen habe, wie lange ich brauche, um letztendlich so eine Filmreihe zu vollenden. Mhm. Weil Eis am Stiel ging insgesamt 8 Teile lang und fing 1978 an und hat sich dann bis 1988 hingezogen, also über 10 Jahre. Und diese Filmreihe ist so unfassbar erfolgreich in der im Herstellungsland Israel, dass 40% der Bevölkerung damals den ersten Teil geguckt haben. Und besonders erfolgreich und der Grund für viele Sequels war tatsächlich auch der Erfolg international, insbesondere in Japan und in Deutschland. Da waren diese Reihe nämlich ziemlich krasse Hits. Und du hast auch sämtliche Teile gesehen, wie ich gesehen habe bei Letterboxd. Also jetzt von der regulären Reihe. Es gibt auch so Remake und Spin-off und so. Also es gibt auch ein paar andere Sachen. Aber von der regulären Film hast du alle gesehen, oder?
Genau, davon habe ich alle gesehen.
Wie stehst du zu der Reihe? Steigen wir mal so ein.
Ich stehe zu der ähnlich, ich glaube, ähnlich wie Police Academy. Mhm. Fängt gut an, lässt stark nach. Oder was heißt stark nach, aber... Ja, die letzten kommen natürlich nicht mehr daran, weil irgendwann hat sich mal was, eine Storyline ein bisschen totgetreten. Mhm. Das Konzept ist ein bisschen erschöpft. Aber die ersten, ich glaube, 1, 2, 3 Teile finde ich schon cool und es ist voll meine Jugend, komischerweise auch Kindheit irgendwie, weil die habe ich, glaube ich, mal wirklich zu früh gesehen.
Das ist aber abgefahren, weil wir aus verschiedenen Generationen kommen, das ist natürlich auch meine Jugend und Kindheit, so was diese Filme angeht. Also insofern. Das ist witzig, dass das generationsübergreifend offensichtlich funktioniert.
Ja, ich glaube, mit der Generation ab nach mir funktioniert das wahrscheinlich nicht mehr.
Da geht es wahrscheinlich dann rapide bergab mit der Thematik. Ja, heute haben wir ein bisschen die ältere Generation, die wir hier abgreifen, definitiv, weil das ist wahrscheinlich auch kein Film, den ich die Gen Z-Generation angucken würde.
Sollten die auch nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also du hast hier zwei sehr, sehr krass geschriebene Hauptfiguren natürlich im Hauptcast, also das ist eine Charakterzeichnung vom Allerfeinsten. Du hast einmal Benny, eher schüchtern, emotionaler Typ. Dann hast du Bobby, das ist der unwiderstehliche Aufreißer. Und dann hast du Johnny, das ist der lustige Dicke. Das ist mal runtergebrochen, diese drei Charaktere, die natürlich auch null Gemeinsamkeiten haben, sondern die sich natürlich auch komplett so Stereotypen in ihrem Bereich halt sind. Und was ganz wichtig ist für diese Filmserie, für diejenigen, die noch nichts davon gehört haben, sie spielt in den 50ern. Und der Soundtrack, der natürlich auch auf Platte die Untermalung und auf CD die Untermalung bei vielen Partykellern irgendwie war. Und in den Partykellern, die ich halt auch miterlebt habe, geht es halt genau um dasselbe wie in den Filmen, weil es geht um Tanzen, es geht um Knutschen, es geht um Fummeln, um Ausziehen, um Freundschaft. Und in diesen Eis am Stiel-Filmen hast du halt viel nackte Haut. Das ist wahrscheinlich etwas, was man heute so als Sexklamotte bezeichnen würde. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Filme, das finde ich so geil, weil wir haben in unserer alten Wohnung, haben wir so ein geteiltes Wohnzimmer. Da ist halt so ein Riesenschrank war in der Mitte, weißt du, das hat so das Wohnzimmer geteilt. Auf der einen Seite ist halt so die Couch, Wohnzimmertisch, Fernseher und so. Und auf der anderen Seite, wir sind praktisch dann hinter dem Fernseher, hatten wir halt unser Spielzeug und so. Und meinen Eltern war es scheißegal, was da gerade im Fernsehen lief. Wir durften immer irgendwie reinkommen in das Zimmer und durften Rambo mitgucken mit 17 Bodycounts und so. Aber als die beiden Eis am Stiel geguckt haben, da mussten wir auf unsere Hälfte auf jeden Fall bleiben des Zimmers. Da durften wir nicht rein. Da wurden wir ganz schnell wieder hier zurückgeschickt. So, gehen wir da auf die andere Hälfte, hauen wir ab hier. Also Eis am Stiel ist so die Grenze gewesen auf jeden Fall, wo meine Eltern gesagt haben, das können sie für den kleinen Gast nicht verantworten. Und man muss dazu sagen, dass Boris Davidson, das ist der Regisseur des Ganzen. Und der ist auch Co-Autor der ersten vier Filme. Viel davon sind halt Erinnerungen an seine eigene Teenagerzeit von damals, die er halt hier so verarbeitet. Wie er in Tel Aviv aufgewachsen ist, wie er Frauen kennengelernt hat und was da so abging, was er mit seinen Kumpels so für Scheiße gebaut hat. Beim fünften Teil ist er immer noch Co-Autor gewesen. Die letzten drei Teile, mit denen hat er gar nichts mehr zu tun. Insofern ist deine Entwicklung, die du gerade gesagt hast, dass das so ein bisschen abfallend ist, passt natürlich zu dieser Szenerie. Nichtsdestotrotz haben wir acht Teile, die nennen sich jetzt mal vollständigkeitshalber Eis am Stiel. Der zweite heißt Feste Freundin, der dritte heißt Liebeleien, der vierte heißt Hasenjagd, der fünfte heißt Die große Liebe, der sechste Ferienliebe, siebte Verliebte Jungs und der achte heißt Summertime Blues. Und neben den offiziellen acht Filmen, die ich gerade genannt habe, gab es ein Spin-off, es gab ein Remake und es gab auch eine US-Version, die versucht haben, diese Eis am Stiel-Thematik nochmal irgendwie aufzugreifen.
Ja, und die haben wir besprochen und die hat mir ja echt gut gefallen. Das ist ja The Last American Virgin.
Ach ja, stimmt, ja, genau. Die Folge habe ich ja noch, also ich, ja, genau, das war eine der Folgen, die ich auf jeden Fall noch mitbekommen habe. Stimmt. Hat dir gefallen, ja. Was ein bisschen persönlich. Ja, Dave hat die auch gesehen und fand es nicht so geil, oder?
Nee, der war bei 5 Punkten und ich war, glaube ich, irgendwo bei 7 oder 8 in der Gegend. Der ist ja auch von Boris Davidson und der Film ist ein 1:1 Remake und der funktioniert für mich genauso gut.
Aber Dave hat auch gesagt, dass der mit der ursprünglichen Eis am Stiel-Reihe auch nicht viel am Hut hat, oder? Das hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil da dachte ich so, okay, der hat die definitiv auch geguckt.
Ja, ne, konnte er nicht ganz viel mit anfangen. Er ist wohl nicht so ein Sexferkel wie wir.
Ja, unglaublich, Alter. Der war wohl auf anderen Partys als wir unterwegs.
Oh naja. Ja.
Kommen wir zur Besetzung der drei Hauptfiguren und zum weiteren Cast. Also Benny wird gespielt von Ifach Katsua und der steht zwar ab und zu immer noch vor der Kamera, aber in erster Linie hat er jetzt so ein Unternehmensberatungsunternehmen und ist da mehr so, hat einen anderen Business, ist bei anderen Business unterwegs und natürlich tauchen die wieder ab und zu bei irgendwelchen Fanmessen auf oder irgendwelche Revivals und so. Bobby wiederum, das ist die Rolle von Jonathan Segel, den habe ich an einem Tag tatsächlich in zwei verschiedenen Filmen gesehen, nämlich in Eis am Stiel 8 und im anderen großen Film, wo er mitgespielt hat, weil der spielt in Schindlers Liste noch mit und den hatten wir jetzt Auftragsfilm. Und da hat er tatsächlich eine größere Rolle vor Spielberg vor der Kamera gedreht und der ist immer noch großer Drehbuch, also groß beschäftigt als Drehbuchautor in der israelischen Sesamstraße zum Beispiel, wo er dann immer noch unterwegs ist und so. Und der hat, der ist immer noch ganz gut unterwegs. Der hat tatsächlich, in Teil 6 hat er gar nicht mehr mitgespielt und da hat das Filmstudio ihn so aus alten Filmen oder aus geschnittenen Szenen, haben die den einfach in die Handlung irgendwie mit reingeschnitten. Das fand er nicht so gut, weil er nämlich sein Okay dafür nicht gegeben hat und dann hat er das Studio verklagt. Da gab es also eine riesen Action um diesen Teil 6, hat aber letztendlich den ganzen keinen Abbruch getan, weil es bei Teil 7 und Teil 8 war er wieder am Start. Und hat dann wieder, ist er wieder in seine Rolle geschlüpft. Also offensichtlich sind die sich da irgendwie einig geworden.
Da hat er ja die Continuity erhalten.
Da hat er die Continuity erhalten, richtig, ja. Um ehrlich zu sein, ich habe die ja alle irgendwie in regelmäßigen Abständen gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mir beim Sechsten aufgefallen ist, dass das irgendwie seltsam wirkt. Wie er, also das haben sie irgendwie so wirklich so smart gemacht, dass ich mir nichts dabei gedacht habe, dass der hier gar nicht offiziell dabei war.
Ja, das wäre mir jetzt in Erinnerung, hätte ich das jetzt auch nicht mehr, dass der in einem Teil fehlt. Also dann haben sie das ziemlich gut gelöst.
Denke ich auch, ja. Das ist dann wahrscheinlich so gelöst, dass es keinem von uns auffällt. Für die deutschen Zuschauer, das bekannteste Gesicht ist wahrscheinlich der lustige Dicke, den ich genannt habe, das ist Zachi Neu.
Die Legende.
Die Legende. Immer noch sehr aktiv im deutschen Fernsehen, weil bei Promi Big Brother und Frauentausch und so lässt er sich natürlich auch nicht nehmen, da aufzutauchen. Und von dem hatte ich, also das ist übrigens ein witziger Zufall, Alter. Das fand ich so abgefahren, weil bei den 15 Videokassetten oder so, die wir zu Hause hatten, die mein Vater irgendwie völlig random gekauft hat, da war keine Ahnung, da war die Wildgänse kommen dabei, da ist die Dschungel-Olympiade halt dabei gewesen und irgendwie noch so ein paar andere Filme, die ich halt rauf und runter geguckt habe. Keine Ahnung, wie er die zusammengestellt hat, aber das sind so Filme, die lagen halt rum. Die konnte man dann immer einschmeißen. Und da war ein Film bei mit Zachi Neu, Die Abenteuer des Rabbi Jakob. Das könnte voll deine Baustelle sein.
Ja,
wo er nämlich so einen Sexguru spielt in Bayern irgendwie mit diesem Herbert Fuchs und wie die ganzen bayerischen Legenden-Schauspieler hießen damals. Und den habe ich auch so oft gesehen und dachte so, Alter, okay, den hätte ich irgendwie gerne auf Scheibe oder würde gerne nochmal gucken nach 30 Jahren, ob ich den immer noch so lustig finde wie damals. Und hat da Thomas Gottschalk auch mitgespielt oder bilde ich mir das ein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls ist die DVD von dem Film mega teuer gewesen. Das war wieder so ein Ding, wo du so gebraucht irgendwie 45 Euro oder so auf den Tisch packen müsstest, um diesen Film zu kaufen. Und das mir natürlich nicht wert. Und jetzt sehe ich den in der Hülle von Teil 8 von Eis am Stiel, ist einfach mal noch eine zweite Disc drin und das ist Die Abenteuer des Rabbi Jakob, Alter. Ich habe den die ganze Zeit auf Regal gehabt. Ich habe das gar nicht gewusst, dass ich den zu Hause habe, Alter. Und guck da in dieses Cover rein und denkst, Alter, was ist hier eine zweite Scheibe drin? Ein Bonusdisc oder was? Irgendwelche Specials im letzten Teil? Nein. Ich habe den Film, Alter, von damals auf DVD. Wie geil ist das denn?
Ja, das wäre doch mal eine super Bastard-Folge eigentlich, weil Zachi Neu ist auch gar nicht so abgeneigt, mal in einem Podcast aufzutauchen.
Stimmt, ja, der wurde auch mal von Kino Plus, glaube ich, interviewt. Und,
genau.
Ja,
der scheint echt ein witziger Typ zu sein.
Ja, glaube auch, der ist für alles offen. Insofern könnt ihr ihn ja mal fragen. Und spricht ja auch ein bisschen Deutsch, glaube ich.
Ja.
Ja, und das sind natürlich so die drei Hauptschauspieler aus Eis am Stiel. Und dann hat man das Ganze noch garniert, indem man natürlich immer wieder irgendwelche aktuellen Playmates eingeladen hat, die hier eingebaut worden sind. Und Pornosternchen à la Sibylle Rauch, die in verschiedenen Filmen verschiedene Rollen gespielt hat. Also die taucht in Teil 8 halt auf und bewirbt sich in dieser Bar, die halt aufmachen, weil die haben ja diese eine Bar gekauft, die sie dann aufmotzen. Da bewirbt sie sich und ist so, als wenn sie noch nie vorher Sibylle Rauch gesehen haben. Dabei war sie irgendwie die Cousine von dem einen in einem Teil 6 oder Teil 5. Also da wurde irgendwann komplett drauf geschissen, was Kontinuität angeht. Und das war dann auch egal in dem Szenario. Aber es, ja, und im Grunde ist die Handlung auch nicht wichtig. Ich glaube, ein Teil, den ich ganz cool fand, da waren die halt in der Armee, da wurden die halt eingezogen, weißt du, dann, ich glaube, es war Hasenjagd, dann spielen die halt alles, dann ist das so ein Soldatenszenario, was ja Anfang der 80er jetzt auch nicht so weit hergeholt ist, weil du ja viele amerikanische Komödien hast und da gab es ja auch so ein paar Soldatenkomödien, weißt du, mit Bill Murray und Co., wo die dann gesagt haben, okay, ja, sowas machen wir auch. Sowas machen wir jetzt hier auch als israelische Version und so. Und da ist Eis am Stiel natürlich auf diesen Zug aufgesprungen.
Chucky 3 ist, glaube ich, auch bei der Armee. Also es gab so eine Zeit, da war das richtig...
Da war es angesagt, ja.
War es richtig angesagt, irgendwelche Filme bei der Armee spielen zu lassen.
Aber die haben sich das, glaube ich, so ein bisschen abgeguckt, weil der letzte Teil, den habe ich jetzt noch frisch geguckt, 1988, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da kaufen die ja diese Bar und so und da geht es ja um dieses unscheinbare Mädchen, die Tochter ist von dem Typen, die dem praktisch die Bar verkauft haben.
Mhm.
Und dann fangen die an, sie so ein bisschen zu bezirzen, damit die irgendwie bei dem Vater gut stehen und damit der irgendwie denen diese Bar kauft. Und sie ist ja voll unbeholfen auf der Tanzfläche. Und dann macht die in so einer Montage, macht die praktisch so eine Entwicklung, wo sie halt so tanzen übt. Und wir wissen ja, was für ein Hit Dirty Dancing war 2-3 Jahre zuvor. Also haben die gedacht, okay, wir brauchen jetzt so eine Tanzsequenz. Auch noch voll bescheuert, weil die Filme habe ich mir natürlich in der deutschen Synchro angeguckt. Und da sagt der eine an der Stelle so, was glaubst du, wer du bist, John Travolta oder was? Wo ich dann dachte, Digga, Alter, Logik, hallo? Die Filme spielen in den 50ern oder weiß nicht, jetzt sind wir vielleicht in den 60ern. Und die Rede von John Travolta, der war da gerade 10 Jahre alt oder so hin und her. Was ist das für ein Blödsinn, so, weißt du, bei dem, im Hintergrund Buddy Holly läuft, so, unterhalten die sich über John Travolta, ist klar. Ja, ist ein bisschen Fusch am Bau gewesen in den letzten Teilen, aber kann man noch immer irgendwie gucken. Also ich habe da irgendwie einen Stein im Brett für diese ganze Reihe und ich finde auch, natürlich sind 6 und 7 und 8 nicht mehr so geil wie 1, 2 und 3, aber die sind jetzt auch alle nicht so mega geil gewesen und deswegen ist der Unterschied zwischen diesen Teilen für mich auch marginal, ja. Mhm. Das ist bei Police Academy, bei deinen genannten, ist das schon wesentlich größer, also da ist ja 1, 2, 3, das sind ja für mich richtig geile Filme, so die habe ich ja geliebt, so ich finde die immer noch witzig. Wenn du den jetzt so mit 6, 7 vergleichst, ist das schon was anderes, aber hier ist halt so, Eis am Stiel 1 ist jetzt kein Meisterwerk, so weißt du, aber ist halt...
Hallo?
Ja, hallo, wir sind beim Meisterwerk-Status. Also um das mal in IMDb-Punkten weiterzugeben, der erste Teil hat noch 6,4 bekommen. Das ist damit der beste. Und dann ging es halt bergab bis 4,4. In dem Rahmen bewegt sich ja halt die Punkte. Das heißt, 6,4 ist halt so schon die Peak der Reihe. Und die sind halt alle relativ kurzweilig. Die gehen alle so um die 90 Minuten rum. Meistens kürzer. Und ja, die Letterboxd-Community bewegt sich auch zwischen 2,9 und 3,2. Ich werde jetzt nicht alle einzeln aufdröseln. Aber ist jetzt nicht die Welt. Also die werden jetzt nicht in den Himmel gehoben. Und ich bin auch nicht derjenige, der die in den Himmel hebt. Aber ich habe trotzdem Spaß bei den Eis am Stiel-Filmen. Und irgendwie sind die, so primitiv wie die sind, sind die irgendwie auch witzig. Und Teil meiner Jugend. Insofern spielt hier ein bisschen Nostalgie mit drin. Ich habe natürlich einen Durchschnittswert genommen, wie ich jetzt die komplette Reihe bewerten würde. Und habe jetzt hier nicht irgendwie errechnet, wie ich jetzt hier punktemäßig die vergeben habe, sondern... Aber das waren so Filme, da wusste ich sofort, wenn ich die ab und zu mal so eingestreut habe, ich wusste, das ist eigentlich Schwachsinn, über so einen einzelnen Film von Eis am Stiel 5 zu reden. Sondern ich warte, bis ich die Reihe durchgeguckt habe und erzähle dann 20 Minuten allgemein über die Reihe und gut ist. Und somit haben wir 8 Filme zusätzlich noch auf dem Cover, kann auch nicht schaden.
Ist für die Laufzeitraten richtig, ist das richtig gut.
Fürs Laufzeitraten ist es ja ist tricky. Aber wir ficken die Leute sowieso, weil ich ja krass dominiere in diesem Monat. Da sind sowieso ein paar am Arsch und haben sich ins Aus katapultiert, die einfach nur Auto auf Lead drücken. Insofern haben wir jetzt mit den 8 Filmen haben wir auch noch ein bisschen für Verwirrung gesorgt.
Ja, aber ein bisschen Spaß drin.
Ja, die Leute wissen ja, wenn ich Filme rein rezensiere, dann ist das meistens, dann gucke ich immer an, als wenn ich jetzt 2 Stunden über die Filme rede. Also ich habe jetzt auch nichts mehr, was ich jetzt hinzufügen würde hier. Also sind halt Riesenhits gewesen damals. Wenn man die Filme halt verfolgt, hat man die ganzen Parallelen zu den Eltern und so, weißt du, diese Mutter, die immer so auf 180 ist und der Vater, der alles so stoisch hinnimmt und so. Und irgendwie ist das alles sympathisch, aber natürlich jetzt keine Meisterwerke für die Zukunft.
Stimmt, aber also irgendwie was habe ich für die Filmreihe und generell für solche Filme über. Ich finde nämlich zum Beispiel von KIZ, der Song Halbstark ist eine gute Zusammenfassung aller Eis am Stiel Filme, weil es da ja genau um dieses Ganze geht. So, es ist Sommer, alle Jugendlichen sind notgeil und irgendwie schwere Nöter.
Die drei untereinander streiten sich ja auch ständig und kriegen sich in die Haare und dann ist aber so, als wenn nichts gewesen ist. So, weißt du, und das Gleiche hast du wie im nächsten Film und so. Das ist alles so ein bisschen aufgesetzt, aber es hat schon, also teilweise, wenn man so ein bisschen auf irgendwelchen Partys unterwegs war, auf irgendwelchen ominösen, dann hat man schon hier ein paar Sachen gesehen, Alter, die du auch schon erlebt hast. Also es ist schon, witzig.
Ich find's richtig geil. Also du hast viel Party, geile Musik, Sommer, See, das macht einfach Spaß und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas macht das mit mir, ich weiß nicht was, aber es gefällt mir.
Da magst du wahrscheinlich auch die Porkys-Reihe, die ich hier auch übrigens zusammengezogen habe auf alle drei.
Die kenne ich noch nicht.
Ach, die hast du nicht gesehen?
Nee, die kenne ich nicht.
Ja, das hat ja dann eine ganze Welle losgetreten, gerade in Amerika, so American Ice Cream und wie die alle hießen, wo halt irgendwie Brüste in die Kamera gehalten werden, random und
Das wäre erstmal gut.
Ja, die freizügigen, bei den freizügigen Amis ist das schon eher ungewöhnlich gewesen, aber die mussten natürlich auch auf den Zug aufspringen, dass das gerade in Europa krass angesagt war, diese Sexklamotten.
Ja.
Ja, so viel dazu. So viel zu der Eis am Stiel-Reihe. 8 Filme, 78 bis 88, Punkte ja, habe ich dir jetzt genannt, in welchen Rahmen sich das bewegt. Meine Punkte müsstest du jetzt raten.
Ja.
Und da sind natürlich, hast du mitgeregt, da schwingt Nostalgiepunkte schwingen hier mit rein.
Ja, aber ich glaube auch nicht zu krass. Also in meinen Sphären, wenn ich jetzt einen Durchschnitt bilden würde, wäre es wahrscheinlich nicht. Aber ich schwanke auch da wieder. Aber ich sag mal 6.
Oh, nee, da bist du zu niedrig, Alter. Das ist tatsächlich noch
irgendwie... Ach, das ist doch höher gegangen.
Nee, das ist tatsächlich noch eine 7 geworden.
Ja, okay.
Also,
ja, ist ja sehr gut.
Ich glaube, dass ich ein paar von denen irgendwie 3 Sterne gegeben habe, anderen 2,5. Ich weiß nicht, ob da auch 3,5 bei war, kann sein. Aber irgendwie insgesamt ist das für mich eine 7, weil ich dann doch sehr wohlwollend dieser Reihe gegenüberstehe. Und deswegen noch so wohlgemeinte Nostalgie 7. Wenn du meine Punkte runterbrechen würdest, wäre es wahrscheinlich eher 6,5 oder 6 oder so, aber... Trotzdem dann als Gesamtwerk schon eine 7 als legendäre Filmreihe. Und ich mag die Musik aus den 50ern und 60ern, weil sämtliche Songs, die bei Eis am Stiel vorkommen, da ist halt nichts scheiße. Da sind vielleicht ein paar schnulzig. Da sind ein paar schnulzig oder schmalzig oder so. Aber du kannst mit Jerry Lee Lewis und Elvis und Buddy Holly und Richie Valens und wie die alle hießen. Das ist einfach coole Mucke. So. Die 60er und 50er sind einfach quotemäßig die Musik, die da rauskommen ist und die wirklich scheiße ist, das ist ja, vergleich das mal mit den 90ern und dann siehst du, dass es auch mal eine andere Quote geben kann.
Ja, also ich glaube, wenn du die Eis am Stiel Soundtracks alle hintereinander packst, daraus eine coole Reihenfolge machst, hast du die perfekte Party.
Stimmt, ja.
Das könntest du schon gut machen. Da hast du Schwofen dabei, da hast du Abgehen dabei, da ist alles zu holen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber dann bist du ja sehr versöhnlich. Dann sind wir gar nicht mal weit auseinander. Also ich glaube, ich würde mich da einreihen, wenn ich die ganze Reihe bewerten müsste, weil
ja.
Also die ersten gehen bei mir irgendwie so bei, der erste ist wahrscheinlich so eine 8 oder so.
Und dann, ach, eine 8, okay, dann bist du wahrscheinlich höher als ich. Also ich glaube nicht, dass ich dem ersten 8 geben würde, aber es ist wahrscheinlich noch eine 7,5 oder so, ja.
Ja, aber in Summe würde ich halt wahrscheinlich auch bei einer 7 rauskommen am Ende, selbst vermutlich vielleicht sogar rechnerisch.
Ja, dann lass uns doch mal klingeln. Auch wenn es vielleicht rechnerisch nicht hinhaut bei mir, aber trotzdem als Gesamtwerk eine 7. Damit kann man doch leben. Und ich glaube aber, dass wir damit schon sehr großzügig umgehen, was die Punkte angeht. Und kann mir vorstellen, dass wenn hier Instagram-Model Steffi sich die Eis am Stiel-Reihe anguckt, dass sie nicht bei 7 Punkte wäre.
Definitiv nicht.
Warum sage ich immer diesen Namen? Ja, Sarah.
Was hast du gegen Hoffis Freundin?
Ja, nee, ich habe ja schon Hoffi versprochen, dass ich nicht immer Steffi sage. Und jetzt deswegen sage ich jetzt Sarah. Insta-Model Sarah.
Sehr schön.
Sarah 12 heißt sie auf Instagram. Wenn es dich jetzt wirklich gibt, dann tut's mir leid. Ja, okay. So viel zu Eis im Stiel jetzt. Du.
Ja, ich habe gerade irgendwie festgestellt, dass ich so ein bisschen ein durchgängiges Motto heute habe, denn ich habe auch jetzt wieder einen Film, der in Deutschland unter 2 Titeln läuft.
Ach.
Und falls du dich an unser erstes Vorgespräch erinnerst, ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe einen Kurzfilm.
Ach, naja, okay, Vorgespräch, du hast es vorgeschlagen.
Ja, genau.
Du hast gesagt, wollen wir nicht 2 Langfilme machen und 2 Kurzfilme? Weil ich sage, das ist ja voll albern, weil ich wusste ja, dass ich die Losfilme abhaken will und wusste aber auch, dass ich erst am Stiel mit dir besprechen will. Und deswegen passte das nicht mein Konzept mit diesem Kurzfilm. Aber du hast natürlich, das war dein Plan und dann wolltest du, dass ich da das Gleiche mache, damit du nicht faul dastehst.
Ja, aber ich hab's durchgezogen trotzdem und es hat auch einen halbwegs plausiblen Hintergrund, weil ich habe für die Oscars logischerweise mal wieder 15 Kurzfilme gesehen.
Mhm.
Und ich mag immer besonders die animierten Kurzfilme.
Mhm.
Weil du hast verschiedene Animationsstile oder Zeichenstile, je nachdem. Viele Länder in der Regel. Auch viele Länder, die jetzt nicht klassisch bei den Oscars unbedingt vertreten sind, sondern da hast du mal einen Film aus, Indonesien, da hast du einen aus Israel. Also das ist immer eine große Bandbreite bei den Kurzfilmen, was ich sehr mag.
Ja, auch der Animationsstil, bin ich bei dir grundsätzlich, aber dieses Jahr, haben wir ja im Oscar-Special gehört, muss ich ein bisschen Veto einlegen, weil ich finde, das war keine gute Quote, was die Kurzfilme angeht in allen Kategorien.
Ja, ich glaube, ich war da dieses Jahr auch nicht so amazed wie in anderen Jahren.
Hm.
Ja, und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich gucke mal ein bisschen bei Letterboxd und bin da irgendwie so abgetaucht und habe dann eine Liste gefunden und ich wusste noch nicht, dass es die gibt. Und ich finde es schade, dass die nicht für die Patrons bei Letterboxd automatisch verlinkt ist, aber es gibt eine Liste Top 250 Highest Rated Short Films.
Okay.
Und da ist auch dieser drin. Und passenderweise hat er auch 2009 den Oscar für den besten animierten Kurzfilm gewonnen.
Oh.
Und der Film hat in Deutschland, wie gesagt, 2 Titel. Heißt entweder Haus der Bauklötze, was voll dämlich ist, oder Das Haus aus kleinen Schachteln, was auch dämlich ist, aber das sind halt die beiden deutschen Titel. Im Internationalen heißt es The House of Small Cubes, ist halt korrekt übersetzt. Eigentlich.
Jetzt, wenn du mit Lee diesen Podcast machen würdest, würde ich auf jeden Fall fragen, ob du weißt, woran das liegt, dass er diese 2 verschiedenen Titel hat und wo er genau diese 2 Titel hat.
Das wäre eine berechtigte Frage, nur wer mal zu Kurzfilmen recherchiert hat, weiß, dass es da nahezu nichts zu finden gibt.
Da hast du wohl
also
recht.
Auch das hier nicht. Das ist ein japanischer nicht, weil, Film.
Das, also nur mal vollständig jetzt, aber es macht Lee auch nicht, damit er interessiert wirkt, sondern es macht einfach nur, um dich blöde dastehen zu lassen. Als jemand, der nicht seine Hausaufgaben gemacht hat und als jemand, der nicht recherchiert, das ist seine Strategie.
Das könnte man ihm unterstellen,
Ich traue mich auch nur, ihn zu dissen, wenn er mir nicht gegenüber sitzt und mich böse anguckt. Deswegen nutze ich diese Plattform.
Du musst das auch ab Minute 20 machen, weil danach hört er eh nicht mehr.
Stimmt, er hört es eh nicht mehr, ja. Das ist perfekt, ja. Das
ist so wie er Dave. Jetzt deswegen, schon eingeschlafen.
Deswegen disse ich ja Dave mehr als dich, weil bei dem weiß ich, der hört hier nicht rein.
Stimmt, der hört das nicht, ja.
Ist natürlich schade, dass er immer wieder snitcht, aber Gut.
Na, nicht immer. Nur manchmal.
Wenn David sich dann entschuldigt bei mir, sagst du, nee, nee, du brauchst nicht hier entschuldigen. Der hat dich auch beleidigt in Episode 200 so und so.
Genau. Ausgleichende Gerechtigkeit. Das gehört ja auch dazu.
Ist okay.
Ein freundschaftliches Battle.
Absolut. Geben und nehmen.
Genau. Ja, es ist ein japanischer Film. Korrekt übersetzt würde es heißen The House in Little Cubes und nicht, was habe ich gesagt, of Small Cubes. Also es besteht nicht aus kleinen Schachteln, sondern es sind viele kleine Schachteln. Das hat mit der Handlung zu tun, denn wir sind hier so ein bisschen in so einem Waterworld-Szenario. Die Erde ist überflutet, komplett. Und wir verfolgen hier einen Mann. Das ist so ein ein Maurer wohl. Also so genau kennt man seine Background-Story nicht, aber er kann sehr gut mauern. Er hat einfach sein bestehendes Haus so pyramidenartig immer kleiner nach oben gemauert. Halt, sobald Wasser ins Haus eingedrungen ist, hat er halt eine neue Etage draufgesetzt und ist in die eingezogen.
Auch schön.
Also der Wasserspiegel scheint noch zu steigen.
Bisschen anstrengend, aber ja, okay.
Ja, und wir sehen auch nur ihn hier im Film. Es wird auch nicht gesprochen und man verfolgt ihn quasi, wie er in seinem jetzigen Haus wohnt, sitzt auf dem Dach, raucht gerne Pfeife. Und man sieht halt, dass rund um ihn herum nur Wasser ist. Also es gibt auch niemanden anderen, der da irgendwie ein ähnliches Konzept fährt. Und er ist halt auch alleine. Mhm. Also auch keine Freunde, keine Frau mehr. Denn, das erfahren wir später, die ist schon vor einiger Zeit verstorben. Ja. Und jetzt dringt wieder Wasser in sein Haus ein. Also er sitzt dann quasi auf seinem Bett und merkt, okay, ich krieg wieder nasse Füße. Heißt, es ist Zeit, eine neue Etage zu errichten. Mhm. Und er baut das immer so, dass er eine Klappe ins Dach einbaut und dann darauf eine neue Etage setzt, sodass er theoretisch in der Klappe im Boden, wo er dann häufig auch angelt, um sich zu ernähren durch diese Klappe, kann er dann in die Etagen darunter gucken. Und aus irgendeinem Grund sind die Etagen unter ihm, diese Klappen, offen. Und eines Tages verliert er halt seine Pfeife, weil sie ihm ins Wasser fällt. Und die fällt nicht nur die eine Etage runter, sondern fällt halt durch die Klappen, die alle übereinander sind, sehr weit nach unten.
Oh shit.
Und er muss ja, oder er möchte jetzt seine Pfeife wiederholen, weil er kriegt natürlich auch keine neue. Wo soll er sie hernehmen? Hm. Warum er immer noch Tabak hat, ist jetzt eine andere Frage.
Ja gut, das wollen wir nicht weiter hinterfragen jetzt.
Nein, das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Und er taucht dann quasi von Etage zu Etage immer tiefer und wir sehen in Flashbacks halt, was er mit diesen Etagen verbindet. Da sehen wir dann auch, wie seine Frau gestorben ist und wie er sich um sie gekümmert hat und was, wie es früher einmal aussah dort, als noch nicht alle anderen weg waren, sondern es noch Nachbarn gab. Und man macht quasi mit seinem Tauchgang nach seiner Pfeife, durchlebt man sein ganzes Leben nochmal, wie quasi vorm Tod, wenn man sein ganzes Leben Revue passieren lässt.
Okay.
Und das kriegen wir hier in 12 Minuten serviert, was ich für 12 Minuten echt eine krasse Story Shit, finde. Ja. Das ist schon, ja, das ist ziemlich viel gewollt für 12 Minuten, aber er schafft das. Und er schafft das auch emotional, dass man da mitgeht. Ich würde, also der Opi hier ist so ein bisschen so wie der Opa aus Up.
Ach, siehst du, wusste ich, dass du den nennst.
Der wirkt halt so ein bisschen resigniert, dadurch etwas griesgrämig vielleicht.
Aber ein gutes Herz.
Aber ein gutes Herz.
Unter der rauen Schale.
Ja, genau. Und gerade bei dem Tauchgang, als er dann runtertaucht und in seine schmerzhaften Erinnerungen zurückkehrt, das geht einem schon ans Herz. Mhm. Also mir auf jeden Fall. Ich hatte da zwischendurch echt ein Kloß im Hals und dachte so, boah, krass, okay. Das kommt schon an die ersten Minuten von Up ran, als der ältere Herr sein Leben ein bisschen zurückspult.
Okay, hartes Vorbild.
Ja, also klar, je nachdem, wie es bei einem wirkt, der Animationsstil bei Up ist natürlich nochmal 1000-mal besser. Hier ist das eher so ein bisschen wie so Bleistiftzeichnung.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also es ist jetzt nicht Stop-Motion oder so, sondern es ist gezeichnet und dann eher einer von der rudimentären, kunstvollen Sorte.
Es sieht so ein bisschen nach Bleistiftzeichnung aus und dann auch so ein bisschen gewischt damit. Ich fand es sehr cool. Also jeder, der das Poster sich anguckt, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht.
Hast du das Bild gesehen, was ich von Hoffi gezeichnet habe?
Nee.
Hast du nicht gesehen? Okay. Ja, dann wollte ich fragen, ob das die Animation, ob das in die Richtung geht.
Nee, habe ich leider nicht gesehen. Okay. Aber wenn du dir das Poster angucken würdest, dann wüsstest du, wie das ungefähr aussieht. Ich fand's sehr cool. Mhm. Man hat das heutzutage schon häufiger gesehen. Der Film ist von 2008. Da wirkt es vielleicht noch ein bisschen frischer. In den letzten Jahren habe ich es einige Male schon gesehen. Und ich glaube auch bei den letzten Oscars waren immer mal welche dabei, die in eine ähnliche Richtung gegangen sind. Ja, hat mir also sowohl optisch als auch emotional echt ziemlich gut gefallen. Ich kenne die Konkurrenz 2009 bei den Oscars nicht, aber ich kann, Stand jetzt kann ich verstehen, dass der gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob was Besseres dabei war, aber er ist in seiner Machart, in dieser Kürze schon ambitioniert und geil. Und also wer Bock hat, sich da mal ein bisschen in die Oscar-Gewinner der animierten Kurzfilme reinzudenken und sie zu schauen, der sollte hier auf jeden Fall zuschlagen.
Welchen ich richtig YouTube geil fand, und der ist auch haften geblieben, und ich glaube, das gab sogar den Oscar für Deutschland, das war der mit dieser Plattform. Der ist auch zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen, wo die sich so auf dieser Plattform nach links und rechts bewegen mussten, um nicht über die Kante zu fallen und dann irgendwie das Gleichgewicht halten. Und das war, glaube ich, der hat auch den Oscar kassiert. Den fand ich richtig cool. Das muss auch irgendwie da gewesen sein.
Sagt mir auch irgendwas, aber ich weiß gerade nicht, ich komme gerade nicht drauf, aber sagt mir auf jeden Fall auch was. Also ich gucke die ja sehr gerne.
Ich wollte mal gucken, weil auf meiner Watchlist, die ich ja mittlerweile auf dreistellig runtergepusht habe, war einer der ersten Filme, die ich hinzugefügt habe, ist nämlich tatsächlich auch ein Kurzfilm gewesen damals. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Film oder so, den ich hinzugefügt habe. Da wollte ich dich mal fragen, ob du den kennst. Der heißt The Man Who Planted Trees.
Ja, den kenne ich.
Den hast du gesehen. Natürlich hat er ihn gesehen.
Müsste, auf jeden Fall. Also es sagt mir was, und ich glaube auch, den habe ich ziemlich sicher gesehen.
Ist der schön?
Ich glaube, ich fand den nicht so geil wie alle anderen, und ich bin mir auch, ich muss das gerade mal eben gucken,
ob das der ist. Auf.
Ja, wobei ich habe, ja, du, das ist auch so einer mit Bleistift. Also das kann man gut vergleichen.
Kann man gut vergleichen, ja. Geht 30 Minuten, sehe ich hier. 4 Sterne von Dennis.
Ja, ich mochte
5
den.
5 Sterne von Marvin.
Ja, das, Marvin hat ja eine etwas speziellere Meinung zu manchen Sachen, aber ich fand den gut. Ich weiß nicht, ob du den so geil findest, weil der schon ein bisschen weird ist.
Ich weiß auch gar nicht, wie der da gelandet ist, ob der auf irgendwelchen Listen ist oder so. Also ich habe keine Ahnung, wie der da hinkommt, weil ich ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Kurzfilm darauf schiebe, den ich irgendwo sehe. Aber was auf der Watchlist ist, kommt, fliegt selten runter. Insofern werde ich den irgendwann mal gucken.
Der ist auf jeden Fall auf Del Toros Liste.
Ah, siehst du.
Wenn du die abarbeiten solltest.
Die arbeite ich ab, ja.
Und der ist auch halt auf dieser Highest-Rated Shortfilms Liste.
Na, die wiederum, da bin ich nicht hinterher.
Also ich könnte mir vorstellen, dass ich die mal machen werde. Mhm. Ich habe da, weiß ich gar nicht, 20% oder so gesehen, wenn überhaupt. Mhm. Nur animierte Kurzfilme finde ich generell ja ganz geil, und
ja, hast ja im letzten Jahr auch ein paar durchgeboxt.
Ja gut, das war ja aber eher Pflicht als Wunsch.
Ja gut. Aber da weißt du zumindest, dass du ein gewisses Pensum erfüllen kannst.
Ja, mache ich auch dieses Jahr nicht nochmal. Ich wurde zwar angefragt, aber ich schaffe es ja kaum, Filme für
Ach so, siehst du, ich habe Lina euch gefragt, ob du da noch tätig bist für das.
Ich habe mich dieses Jahr dagegen entschieden, weil das würde ich zeigen. Ich weiß, dass ich dann wieder all in gehen würde und dafür andere Dinge opfern würde, und das möchte ich nicht tun.
Okay. Vernünftig.
Ich habe eine Beziehung mit Filmen ruiniert, da muss sich nicht die zweite anschließen.
Ja, Privatleben ist
ist schon gar nicht so schlecht.
Ist nicht so schlecht. Cool.
Nee, und letztes Jahr habe ich ja irgendwie 350 Kurzfilme geguckt, das, nein.
Ja, kein Wunder, dass du mich einholst mit den Filmen, Alter, wenn da irgendwie 2500 Kurzfilme dabei sind von den 5000, das ist ja lächerlich.
Mr. Pink möchte ja dieses Jahr die 1000 Filme bei Letterboxd schaffen.
1000 Filme will er schaffen dieses Jahr.
Ja, aber er hat die letzten 50 jetzt, glaube ich, seit er krank ist, sind alles Kurzfilme. Also er wird das größtenteils mit Kurzfilmen abdecken.
Das ist ja ein bisschen Mogelpackung hier, muss man ja sagen. Ja,
also da braucht er mit mir nicht in den Ring steigen, weil ich habe das ja mit langen Filmen geschafft.
Eben. Das habe ich tatsächlich einmal so gemacht, vor 3 Jahren, wo mich das getriggert hat, dass ich irgendwie ein paar Tage vor Silvester war ich irgendwie bei 490 oder so. Da habe ich mir halt diese Guardians of the Galaxy Groot-Filme angeguckt und habe die halt einzeln gelockt. Hat ja irgendwie 6 Filme da noch gelockt, wo jeder 15 Minuten ging oder so, und das ist schon ein bisschen, nur damit dann eine 500 steht, das, als ich in dem Moment, als ich dann irgendwie die 500 voll hatte, dachte ich so eigentlich, wie bescheuert ist das eigentlich? und habe mich selbst außerhalb von meinem Körper betrachtet, wie dumm das eigentlich ist, was ich gerade mache. Und seitdem ist es mir völlig egal, welche Zahl da vorne steht.
Ja, mir ist es mittlerweile Gott sei Dank auch egal geworden.
Na, siehst du. Der altersmilde Dennis.
Ja, das, ich habe es einmal geschafft, das reicht. Ich habe es sogar theoretisch zweimal geschafft, aber in einem Jahr wurden mir drei Filme geklaut, sodass da dann 997 stand oder steht jetzt.
Ja, ist ja auch, also was hast du denn davon? Ist ja auch.
Ja, nichts. Ist ja nicht so, dass es auf meinem Grabstein steht. Ey, übrigens, liebender Vater und er hat mal 1000 Filme in einem Jahr geguckt.
Das hat 1000 Filme bei Letterboxd gelockt. Ja, greatest Achievements. Mhm. Ja, schön. So, jetzt würde ich von dir aber gerne wissen, wo wir gerade beim Loggen und beim Bewerten sind. Wie bewertest du denn Kurzfilme? Bist du da gnädig, weil die sowieso schnell vorbei sind oder versöhnlicher oder bewertest du wie ein Langfilm? Wie läuft das?
Ich bin bei Kurzfilmen fast in der Bewertung fast genauso. Ein Kurzfilm hat genauso Potenzial, mir richtig auf den Sack zu gehen. Mhm. Ich meine, siehe die letzten Jahre, die Kurzdokus zum Beispiel, da war ja immer eine dabei, die ich am liebsten mit 0 Punkten bewertet hätte. Und auch bei den normalen Kurzfilmen, die bewerte ich eigentlich schon ähnlich. Also mir reicht da nicht, dass irgendein Film eine originellere Machart hat oder irgendwie einen Twist drin hat. Mhm. Was ja oft so dieser USP von Kurzfilmen ist, dass sie dann dir irgendwie, vor allem die Horror-Kurzfilme, dass sie dann einen Twist drin haben. Es ist halt, ja, wenn er ansonsten Blödsinn ist, dann macht es das für mich nicht besser. Es ist wie beim Langfilm. Trap ist für mich auch kein geiler Film, den Mo erwähnt hat, nur weil er einen Twist drin hat, den man schon im Trailer sieht. Mhm. Nee, also die bewerte ich schon nahezu identisch.
Okay.
Also es macht es für mich nicht besser oder schlechter, weil es kürzer ist. Ja, der muss wirken und der Film hier hat gewirkt, sowohl was meine Sinne anging, als auch was die Gefühle anging. Der hat schon was in mir ausgelöst. Und das rechne ich dem an.
Gab es jetzt irgendwas, was du kritisieren würdest? Weil mit Animation kommst du offensichtlich auch gut zurecht.
Nö, also ich habe da fast nichts zu kritisieren. Mhm. Der ist nahezu fehlerfrei. Es gibt Filme oder auch Kurzfilme, die sind für mich Meisterwerke in dem, was sie sind. So, ich glaube, er heißt Dan Hertzfeld. Der hat sowas wie It's a Beautiful Day und so gemacht. Der ist auch in dieser Letterboxd Top 250 Filme, glaube ich, mit 7 Kurzfilmen drin. Der ist eine Koryphäe.
Ah, siehst du, in dieser Top 100 habe ich nämlich, da habe ich auch 3 Filme mir ausgeguckt und die kannst du halt nirgends sehen. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, wie ich die gucken könnte. Also da waren einige bei, die ich, das ist, glaube ich, von dem gewesen.
Das kann sein, ja. Diese waren nicht ganz leicht zu sehen. Und der hat einen gemacht, der hat mich innerlich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt in anderen Teilen. Mhm. So, das ist dann eine ganz klare 10. An so ein Level kommt der hier nicht ran, aber trotzdem ist es ein ziemlich guter animierter Kurzfilm, den ich jedem ans Herz legen würde.
Ja gut, dann das klingt so wie da, wo ich dich auch hinpacken würde.
Das ist doch gut. Ich würde noch einmal kurz erwähnen, Regie hat hier Kunio Kattu geführt. Der hat 9 Kurzfilme gemacht und seit 2014 nichts mehr. Ist irgendwie komisch nach einem Oscar-Gewinn, aber ist halt so. Konnte auch nicht rausfinden, ob der seitdem irgendwas anderes macht. Also im Filmbereich offensichtlich nicht, weil er hat keine anderen Credits, sei es irgendwie Writing oder Animation oder irgendwas, sondern der ist einfach raus.
Ja, das ist wie du mit deinen 1000 Filmen. Du hast halt geschafft, so danach.
Reicht.
Danach ist, hast es, was willst du dir noch beweisen? Hast du doch schon einmal.
Ja. Und geschrieben hat
Back
das.
To Pizza Max.
Genau. Ja. Geschrieben hat das Kenya Hirata. Der hat auch wenig Credits. Der hat 8 Writing Credits und hat einen Film geschrieben. Auf den habe ich irgendwie ein bisschen Bock. Der heißt Memoirs of a Murderer. Nicht zu verwechseln mit Memoirs of Murder. Mhm. Oder, also da gibt es ziemlich viele von. Das ist auch ein japanischer Film, also nicht koreanisch. Also da bitte nichts durcheinander bringen. Der ist von 2017. Mhm. Und ich habe nur gesehen, dass, glaube ich, irgendwie Tino Hahn 4,5 Sterne, André Hecker 4 Sterne. Also ich könnte auf irgendeinem, weiß ich nicht, vielleicht in Sieges oder so mal gelaufen sein. Also da würde ich den wo verorten.
Vielleicht.
Mhm. Auf dem Fantasy-Filmfest lief er nicht, weil die haben den beide im November gesehen und da wissen wir, ist kein Fantasy-Filmfest. Ich glaube aber, Sieges ist Ende Oktober.
Könnte hinkommen. Ich weiß, dass Sieges irgendwie im Herbst ist irgendwann. Ja,
so. Aber bin ich mir auch nicht sicher. Aber es klingt wie so ein Festivalfilm und habe ich Bock drauf.
Okay.
Liest sich ganz gut. Ja, und der hat den Film hier halt geschrieben. Hat er gut gemacht.
Nice.
Ja, und kann man dazu sagen, Kunio Kato ist der erste Asiate, der in dieser Kategorie nominiert wurde. Ui. Das ist also auch schon ein Ding, weil was man vor allen Dingen vor dem Hintergrund sehen muss, Animation und Asien ist ja eigentlich was, was hervorragend zusammengeht. Hm. Umso verwunderlicher ist es, dass 2009 erst der erste Asiate im animierten Kurzfilmbereich nominiert wurde, weil welches Land außer Japan und China und so ist prädestinierter für Animation oder Zeichentrick?
Naja, klar.
Ist ganz, ganz merkwürdig. Aber gut, sei ihm gegönnt, hat auch direkt gewonnen.
Ja gut, Kurzfilme und so ist offensichtlich nicht der Baustelle, weil wenn du dir die ganzen japanischen Animationsfilme angeht, also die wenigsten von denen haben ja so 85 Minuten Längen, sondern sind ja auch meistens ja episch, eher so aus dem asiatischen Raum, die Zeichentrickfilme.
Oder halt viel Serie auch, ne? So Manga und Co.
Ja, ja, klar.
Mhm. Geht dann halt direkt in Serie. Ja, ich würde mal die Punkte raushauen.
Mhm. Was hast du gefunden?
Wir haben hier bei IMDb eine satte 8,2. Kein Metascore, klar. Und bei Letterboxd eine 4,2. Ist ja auch in den Highest Rated in dem Bereich drin.
Hier bin ich ein bisschen am Schwanken, aber ich tippe auf eine 9.
Ja, knapp. Ist eine 8,5.
8,5 noch, ja, siehst
aber
du.
Aber gut die Richtung gewählt, gut getroffen.
Das war in also, Bereich des Möglichen.
Ja, ich habe auch selber so zwischen 8,5 und 9 geschwankt, aber habe da mal geschaut und dachte so, an die 9er, die ich da hatte, kam er nicht ganz ran, aber trotzdem ein super, super Kurzfilm.
Okay. Und freiwillig hier mal wieder eine super Brücke hingelegt für meine letzte Rezension von dem heutigen Tag, weil es ist ein Studio Ghibli-Film, beziehungsweise Ghibli-Film tatsächlich. Also insofern Animation aus dem japanischen Raum. Und den hat Nils hier in den Lostopf geworfen im November 2023. Und ich habe ihn mir auf Netflix angeguckt. Der Film heißt Whisperer of the Heart international. Und auf Deutsch Stimme des Herzens. Ein sehr früher, oder beziehungsweise nicht ganz so früher, aber schon einer der früheren Vertreter der Studio Ghibli Studios, nämlich Studio Ghibli Studios, der Studio Ghibli Filme, nämlich aus dem Jahr 1995. Und Großmeister Miyazaki war hier nicht beteiligt, das kann ich schon mal erwähnen. Meine Frage ist, hast du den gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Ich gucke gerade nochmal nach, um es zu verifizieren, aber nein, habe ich nicht gesehen.
Alles klar, also ich habe schon mal erwähnt, dass Miyazaki hier nicht tätig war, denn Yoshifumi Kondo heißt der Mann, der hat einen Manga von Aoi Hiragi für die Ghibli Studios nämlich realisiert und das ist dieser Film. Es geht um die 14-jährige Shizuko. Die steht hier im Zentrum. Und die liest besonders gerne, ist so ein kleiner Bücherwurm und findet dann raus, dass alle ihre ausgeliehenen Bücher aus der Schulbibliothek von einem anderen Jungen vor ihr ausgeliehen worden sind. Also der hat genau den gleichen Track Record wie sie in diesem Moment. Und das findet sie natürlich super verwunderlich und will herausfinden, wer das ist. Und Shizuko sieht eines Tages, während sie U-Bahn fährt, neben ihr so eine dicke Katze irgendwie sitzen, auf dem U-Bahn sitzt, die sich auch mal streckt und auch mal aus dem Fenster rausguckt, weißt du, und auf den Hinterpfoten steht und so und guckt sich die Landschaft an. Und dann steigt die Katze aus an einem bestimmten Bahnhof und Shizuko, neugierig wie sie ist als kleines Mädchen, folgt dann dieser Katze und rennt ihr so ein bisschen hinterher und diese Katze landet in einem Antiquitätenladen. Und in diesem Antiquitätenladen steht ein freundlicher Alter, der sie empfängt und dann kommt raus, dass sein Enkel dieser besagte Typ ist, der in den Büchern von ihr drin ist. Was natürlich mysteriös, dass sie gerade in diesen Laden geführt worden ist, wo sie das Geheimnis löst, wer jetzt sich noch diese Bücher ausgeliehen hat. Und der geheimnisvolle Junge, der diese Bücher ausgeliehen hat, freundet sich so ein bisschen mit ihr an. Im Laden steht übrigens eine Statue von einem Katzenbaron. Und Freunde von den Ghibli Studios wissen vielleicht, dass sie diesen Katzenbaron in einem anderen Film gesehen haben. Und das war der Moment, wo ich dachte, Alter, habe ich den schon mal gesehen? Und dann fiel mir ein, nein, Mann, diesen Katzenbaron, der spielt ja eine Rolle bei Königreich der Katzen, den wir hier schon mal hatten. Und der ist nicht so, dass er hier zum Leben erweckt wird in diesem Antiquitätenladen, sondern sie guckt ihn an und es wirkt so, als würde er so ein bisschen lebendig zurückgucken oder als würde er lebendig werden, so typisch Ghibli-Move. Aber ist natürlich nur ein ganz normales Antiquitätending, was da irgendwie rumsteht. Und mein Problem bei dem Film ist, dass die übliche Magie der Ghibli-Filme, die ich sonst kenne, fehlt hier komplett. Weil, bis auf eine kurze Sequenz im letzten Drittel, die hier zum Vorschein kommt, wo es so eine kleine Traumsequenz gibt, die vielleicht so ein paar Minuten geht, ist das hier eine Coming-of-Age-Geschichte von diesem kleinen Mädchen. Hier geht es um Liebesgeplänkel. Hier geht es darum, dass ein Junge in sie verliebt ist und sie aber in diesen Jungen verliebt ist und ihre beste Freundin aber insgeheim in diesen Jungen verliebt ist und so weiter und so fort. Und dann natürlich, weißt du, so 14-jährige Mädchen werden dann total rot, weil jemand anders eine Liebe gesteht und sie den aber nicht lieben und dann nicht wissen, wie die da reagieren sollen und dann einfach wegrennen oder so. Und es geht um diese beste Freundin von ihr, es geht um einen Schulkameraden von ihr, um das Geplänkel zwischen denen. Du hast ein super schweinekonservatives Ende, was mich super genervt hat, weil da wohl nochmal irgendwie so Werte rausgeholt, wo ich dachte, Alter, okay, hier, spätestens hier hole ich den Kotzeimer raus. Und deswegen hat er für mich eigentlich nicht so viel gemeinsam mit den anderen Studio Ghibli-Filmen, die ich halt wirklich zu schätzen weiß, wo eine riesen Fantasiewelt aufgemacht wird oder selbst so ein bodenständiges Szenario wie Kikis Lieferservice oder so. Oder Porco Rosso oder so, weißt du, also, klar, es ist ein Schwein, der Pilot, aber es ist trotzdem was.
Also bodenständig, ein Schwein.
Es ist ein Schweinepilot, aber grundsätzlich, was der Schweinepilot macht, ist ja eigentlich so Pilotendinger im Zweiten Weltkrieg. Ja. Also insofern, weißt du, was ich mit bodenständig meine?
Ja.
Und es gab Filme, wo das funktioniert hat, diese Mischung aus Fantasie und bodenständig. Hier ist es halt eine Coming-of-Age-Geschichte für kleine Mädchen. Und ein schlechtes Zeichen habe ich schon mal gehabt, weil das, was Lee normalerweise als Problem bezeichnet, nämlich diese Filme so als mit diesem Heidi-Faktor runterzubuttern, dass er sagt, es sieht halt aus wie Heidi und Pinocchio damals. Mhm. Das hatte ich hier zum ersten Mal. Das hatte ich normalerweise nie bei den Studio Ghibli-Filmen. Und hier denke ich so, okay, ja, das hat irgendwie wirklich was von diesen Heidi-Fernsehfilmen von damals, die ich in meiner Kindheit irgendwie, die dann auf ZDF liefen. Und das ist natürlich auch nicht hilfreich. Aber es ist ein Studio Ghibli-Film. Du hast, was die englische Synchro-Riege angeht, hast natürlich große Namen hier. Brittany Snow spielt, also was heißt große Namen? Brittany Snow von Pitch Perfect spielt hier die junge Shizuko. Du hast Jean Smart, die ist auf jeden Fall eine Größe. Carrie Elves spielt hier mit. Ashley Tisdale, okay. Und
Legende.
Es ist der erste japanische Film, der in Dolby Digital rausgekommen ist. Also für unsere Technikfreaks da draußen, der hat 1995 praktisch das Dolby-Digital-Zeitalter eingeläutet in Japan. Auch ganz interessant. Und es gab 2022 eine Relay-Verfilmung, wo ich mir aus Versehen die Punkte rausgeschrieben habe und dachte so, okay, die sind ja noch schlechter, als ich jetzt diesen Film bewerten würde. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, 2022 haut nicht hin, also das ist die Relay-Verfilmung. Der Animationsfilm aus den Ghibli-Studios kommt tatsächlich gut weg und ich kann mir auch vorstellen, dass Nils den auch gut findet. Und allgemein in der Bubble ist das ein Film, der grundsätzlich gut wegkommt, bis auf Yoshimitsu, der ist tatsächlich, der straft den auch ab. Ich war hier komplett überfordert, weil ich war nicht die Zielgruppe dieses Films. Diese Liebesgeschichte von diesem kleinen Mädchen, die halt auch noch so typisch anime-mäßig sehr naiv in Szene gesetzt worden ist und dann noch die konservativen Werte, die da reinkommen, ohne die Magie und ohne das Sonstige. Also das mit der Katze fand ich noch super interessant, aber das ist ja dann auch nicht zerlaufen, weil diese Katze spielt ja keine große weite Rolle mehr, als dass sie das Mädchen halt zu einem Antiquitätenladen geführt hat. Das kann man sich natürlich fragen, warum und
bei der Katze war ich auch noch so komplett in dieser Ghibli-Welt drin, weil da Katzen generell ja immer und dann führt das Mädchen dahin. Das klang erstmal alles ganz geil.
Ja, und der Katzenbus von Totoro und so, klar, mit Katzen und Ghibli ist schon mal gut, aber das ist nach 10 Minuten und dann passiert erstmal eine Weile mehr so Liebesgeplänkel und ich lese mir Bücher durch und habe ein bisschen Stress mit meinen Eltern und halt so das Ganze über 111 Minuten. Das meinte ich ja, dass die Filme nicht gerade kurz sind und dementsprechend auch nicht kurzweilig. Mit den stolzen 111 Minuten ist das, glaube ich, von den Ghibli-Studios eher so untere Regel in meiner Gunst. Insofern tut mir leid jetzt fürs Raten, aber ich weiß, dass ich Ponyo sehr wirr fand. Also das ist auch einer von denen, die ich nicht geil fand. Aber der hat ja zumindest eine Welt aufgemacht, wo ich sage, okay, hier sehe ich noch Ghibli drin. Aber das hier ist halt ein Coming-of-Age-Film von einem 14-jährigen Mädchen, der halt auch nichts Besonderes macht so.
So, also. Das klingt wie ein Film, den Jan hier Filme gut finden würde.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Also der mag ja solche Coming-of-Age-Geschichten und es klingt gleichzeitig wie ein Film, den Hoffi gerne in die Fresse kotzen würde.
Das ist ein Film, den Hoffi in die Fresse kotzen würde, mit Abstand auf jeden Fall. Aber am liebsten würde ich natürlich, dass Hoffi sich die Realversion davon anguckt. Also,
oh ja.
Da glaube ich, da kotzt er auch anderen gleichzeitig in die Fresse.
Das würde ich gerne daneben sitzen, wenn er den schaut und die ganze Zeit sich bemühen muss, nicht komplett durchzudrehen. Am besten im Kino, in der Öffentlichkeit. Das wäre super.
Ich meine schon, der Titel Whisper of the Heart, Stimme des Herzens, ist ja schon, da weiß man schon, in welche Richtung es geht und man wird nicht überrascht, dass es wirklich in diese Richtung geht. Sorry, Nils. Also ich bezweifle, dass Lee hier besser aufgehoben wäre an meiner Stelle, was dieses Los angeht. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier irgendwie höher landen würde als ich. Also ich fand es nicht toll.
Es ist auch einer der wenigen, die ich mir von Ghibli nicht auf die Watchlist gesetzt habe, weil alles, was ich da oberflächlich sehe, mich schon abstößt.
Siehst du? Ja, und also ich habe ja die, ich bin da sehr stolz auf meine Miyazaki-Box, wo ja echt tolle Filme drin sind und wo ich noch nicht mal alle gesichtet habe. Also ich habe immer noch nicht Nausicaa, kenne ich immer noch nicht und habe da noch einige Lücken. Aber der ist da nicht drin, weil unter anderem auch, weil er da nicht hintersteckt, sondern weil das mehr so ein, na komm, wir brauchen mal wieder ein bisschen Stoff hier für die Kinoleinwände in Japan und so. Ja.
Ja, der scheint dann aus deiner Sicht da auch nicht rein zu gehören.
Nee, nicht wirklich. Also es ist wirklich, jetzt hast du so Filme wie Die letzten Glühwürmchen, der ist zum Beispiel auch nicht in der Box, weil der auch nicht direkt von Miyazaki inszeniert worden ist. Das ist wiederum einer, wo ich sage, der ist legitim, also den hätte man ruhig bei den Großen damit eingliedern können. Aber Whisper of the Heart ist es jetzt nicht.
Gibt es irgendwas, was daran gut ist, also Animationsstil wenigstens oder auch ja, da wegen Heidi Katastrophe?
Naja, nee, ich finde ja den Heidi-Stil jetzt nicht katastrophal, sondern, aber es ist halt so, dass du denkst, so, ja gut, hat ein bisschen was von Fernsehen, von so einem 20 Minuten, von so einer Fernsehepisode.
Ja.
Aber würde ich jetzt nicht auf die Negativseite packen und ich finde tatsächlich, dass die Stadt, die hier gezeichnet wird, also du orientierst dich im Laufe des Films tatsächlich, wo du gerade bist. Wenn sie so nach Hause läuft, läuft sie so eine große Treppe hoch und oben an der Treppe sitzen halt immer so ein paar Jugendliche so aus der Nachbarschaft, die sie halt begrüßen und da ist so ein Spielplatz und sie läuft durch so ein kleines Waldgebiet und so. Also du orientierst dich cool in dem Film, so die Stadt und wie sie da wohnt und die Straße, wo sie wohnt und die Häuser da außen rum, finde ich ganz cool, wie diese Welt da aufgemacht wird, aber das, was da in der Story passiert, in der Handlung, ist eher sehr öde und langweilig und auch hier wieder muss ich bei 111 Minuten ab und zu auf die Uhr gucken, muss sagen, so okay, ich finde das ähnlich wie Cut, fand ich die Filme halt, dadurch, dass sie dich nicht tangiert haben, kommen die halt auch übelst lang vor.
Ja.
Und ich meine, Cut ging 82 Minuten, der hier geht 111 Minuten. Hilft nicht.
Nee, hilft gar nicht.
Aber im Gegensatz zu Cut, wo die Punkte zumindest meine Punkte wieder gespiegelt haben, sieht das hier schon aus, als wäre ich hier eher edgy unterwegs, weil IMDb ist bei einer 7,8 bei dem Film. Metascore 75. Und Letterboxd 4,2, Alter.
Wow.
Ja. Spoiler Alert, ziehe ich runter den Durchschnitt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ist nur die Frage, wie weit.
Ja, das musst du entscheiden.
Das ist tatsächlich schwierig.
Ja, es ist halt trotzdem ein Ghibli-Film. Es ist jetzt nicht, weißt du, es ist jetzt nicht irgendeine Grütze so. Ja, also, das ist schon alles gut gemacht und so.
Ja, das ist auch mein Problem an dem ganzen. Aber ich glaube, nachdem ich eben einen Punkt daneben lag, ist es sowieso, kann ich ja frei von der Leber machen.
Na, ich muss ja auch nochmal raten.
Ja, stimmt. Aber das ist einfach. Ich bilde mir ein, das war leicht.
Ah, ja.
Oder wird einer leicht, um das mal zu zitieren. Mhm. Ach komm, ich sag mal 5 noch.
Nee, eine 4 ist es
nicht geworden. Mehr. Ah, eine 4. Ja, ich habe 4,5 hätte ich dir noch zugetraut, aber ich dachte, ja, komm, Altersmilde und Ghibli und.
Tat mir schon vielleicht weh, tatsächlich 4, weil ich kann mir vorstellen, dass ich Ponyo selbst irgendwie 5 oder 5,5 gegeben habe, obwohl ich den schon sehr wirr fand und am Ende nur da stand, dachte so, okay, für Ghibli-Verhältnisse fand ich den nicht geil. Und wahrscheinlich hat er, aber trotzdem wegen dieser Welt, die er aufmacht, hat er wahrscheinlich noch die nötigen Punkte gekriegt. Aber hier ist ja wirklich nur diese Teenager-Liebesgeschichte, so, weißt du, und das ist ja, das ging komplett an mir vorbei.
Ja.
Alter, okay, Ponyo hat noch 3,5 von mir bekommen bei Letterboxd, was auch immer. In meiner Erinnerung fand ich den. Und Ponyo mit 3,5 Sternen bei Letterboxd war für mich bis jetzt das Negativbeispiel der Studio Ghibli Studios. Und jetzt habe ich hier mit Whisper of the Heart, habe ich hier mit 4 Punkten. Also so weit runter ging es noch nie bisher. Also,
ja, ist schon arg.
Obwohl ich nichts damit anfangen kann, sind 4 Punkte halt in meinen Augen jetzt nicht so schlecht, weil ja trotzdem die Story und so ist ja irgendwie ganz niedlich und die Welt, die aufgemacht wurde, die Szene mit der Katze ist cool. Aber der Film kriegt dich halt zu keiner Minute, sondern der verliert dich halt eher nach 10 Minuten.
Ja. Ja, deswegen hätte ich gedacht, dass es vielleicht noch für eine 5 gereicht hat, aber.
Nee, leider nicht. Das leider nicht.
Ja, dann muss ich dich ja jetzt richtig reinreißen mit dem letzten Film.
Jetzt musst du ein bisschen den Second Dave machen, ansonsten sieht es wirklich gut aus für mich.
Ja, das Los von, oder der Auftrag von Alvin kommt.
Habe ich Second Dave gesagt? Nee, du musst den Second Jan machen, meinte ich.
Ja, Second Dave, Second Jan, alles.
Das alles eine Suppe. Nee, ich meine natürlich Second Jan.
Second Dave, auch nicht schlecht. Ja, und hier haben wir wieder einen, der zwei Titel führt. Und das ist noch viel verwirrender als bei allen anderen. Mhm. Denn es ist ein legendärer Film, würde ich fast schon sagen. Und eigentlich trägt er den Titel Tammy and the T-Rex.
Ach du Scheiße, okay.
Ja, oh ja. Und dann machst du den Film an und es kommt die Titlecard und da steht Tammy and the Teenage T-Rex. Und du denkst so, hä, Tammy oder Tenny? Wie heißt es denn jetzt? Mhm. Also es ist richtig verwirrend und sie wird auch bei allen Plattformen als Tammy geführt, aber in den Credits steht Denise Richard as Tenny.
Okay.
Das finde ich mega weird.
Ist es auch.
Naja. In Deutschland hat er einen wundervollen Titel, Teenage T-Rex, der Menschendinosaurier.
Stark.
Stark.
Wenn ich mich nicht täusche, wurde der bei den Filmfressen schon besprochen, oder?
Das,
die haben mir, glaube ich, eine Sonderepisode gegönnt. Ich erinnere mich, ja.
Ja, das wird da auch hervorragend hinpassen. Mhm. Denn wer das Cover guckt, der weiß schon, worauf er sich hier einlässt. Und die Tatsache, dass Vinegar Syndrome den rausgebracht hat, spricht halt auch genau dafür, was das hier für ein Film ist. Mhm. Musste ich übrigens sehr lachen bei der Diskussion zwischen Manu und Peter, als Manu dann sagte, ja, das ist das Konzept von Vinegar Syndrome.
Das war schön, ja.
Das war sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
Peter, die Qualität bemängelt hat.
Ja. Ja, und der reiht sich da tatsächlich ziemlich gut ein. Es ist die erste Scheibe, die Vinegar Syndrome, glaube ich, als 4K rausgebracht hat, oder? Nee.
Das finde ich schon auch abgefahren, dass so eine Filme auf 4K rauskommen, Alter. Was zur Hölle?
Ja,
ich verstehe
ja, genau,
also,
dass
der Dark Knight und so auf 4K überarbeitet wird, aber Tammy and the T-Rex, Alter, was zur Hölle?
Ja, also das war tatsächlich der erste 4K-Titel von denen und sie haben hierfür auch eine neue Version rausgebracht, den Gore-Cut.
Oh.
Denn der ist hier mit 91 Minuten, ganze 9 Minuten länger als die ursprüngliche Variante. Was mit der Veröffentlichungsgeschichte so ein bisschen zusammenhing. Denn damals hat man den dann irgendwann nach Test-Screenings runtergecuttet, da sodass der mit PG-13 durchkam. Mhm. Naja, und jetzt haben wir ihn halt auf eine 18er-Version hochgejazzt. Da sind eine gut erhaltene 35mm-Kopie, aus denen sie die Szenen rekonstruieren konnten. Und so hat man jetzt hier den R-Rated Gore-Cut.
Okay.
Der wurde das erste Mal 2019 auf dem Cinepocalypse Festival in Chicago aufgeführt und dann halt danach bei Vinegar Syndrome veröffentlicht. Und ja, es ist ein Film, der eigentlich, da hat Alvin gut gepickt. Er hat sich nämlich auch die Scheibe geholt, deswegen wollte er, dass ich den bringe. Er kannte den auch noch nicht, wollte das als Anlass nehmen, dass er den auch mal schauen kann. Und ich kannte den schon, ich kannte aber den Gore-Cut noch nicht.
Okay.
Also für mich war es eine Zweitsichtung.
Ist das aber wahrscheinlich so lange her, dass du es jetzt nicht mehr komplett auseinanderfummeln könntest, wo jetzt der Unterschied ist, oder?
Das kriegt man relativ eindeutig.
Ach, kriegt man hin, ja.
Ja, ja.
Wie lange ist das also her, dass du die normale Version gesehen hast?
Oh, 2-3 Jahre, noch gar nicht so lange her.
Okay.
Also es war jetzt relativ nah dran. Und man weiß ziemlich genau, welche Szenen das waren. Ich hätte es jetzt nicht beschwören können, aber du siehst halt die Szenen, wo da mal ein bisschen Gore stattfindet und Gedärme rausgerissen werden, dann da weißt du, okay, die waren in der PG-13-Version vermutlich nicht enthalten.
Okay.
Und ich fand den damals schon irgendwie ganz charmant, was auch vielleicht am Cast lag und so ein bisschen an der Story. Ich kann jetzt aber auch gar nicht behaupten, dass mir dieser Gore-Version, was das vernünftig dazugegeben hat, weil der Gore-Gehalt ist dafür nicht over the top genug, auch wenn er 2-3 geile Practical-Szenen drin hat. Mhm. Aber die Story bleibt halt absolut batshit fucking crazy. Denn die ist so bescheuert, wie das Plakat es vermuten lässt. Wir haben hier unser Hauptliebespaar Tammy und Michael, gespielt von Denise Richards und Paul Walker.
Ach, das Paul ist ja Walker spielt auch mit.
Ja, Paul Walker ist die männliche Hauptrolle. Und die beiden sind ganz frisch zusammen, absolute Turteltauben. Es ist natürlich an der Highschool. Und das gefällt ihrem Ex-Freund Billy gar nicht. Mhm. Billy wird wiederum von einem absoluten No-Name gespielt, George Pilgrim, der hat 4 Credits, also der hat gar nichts sonst gemacht. Und dem gefällt das überhaupt nicht, was hier passiert. Und der ist so mit seiner Gang unterwegs, was so noch 4, 5 andere sind. Und die haben am Anfang eine Auseinandersetzung an der Schule. Die gewinnt Michael noch. Aber das letzte Wort sollte nicht gesprochen sein. Irgendwann holt sich diese Gang dann Michael, als er bei Tammy zu Hause ist und heimlich ins erste Stockwerk einsteigt, in ihr Kinderzimmer. Da wird er halt von 2 Mädels gesehen und die verpfeifen Michael an seinen Kontrahenten Billy und der reitet da gleich mit 4, 5 Leuten ein. Ja, und verfolgt dann Michael über die Straße, fängt ihn auch ein, schlagen ihn ziemlich übel zusammen und setzen ihn dann in einem Wildtiergehege aus. Da fängt es schon mal an, bescheuert zu werden und fahren dann halt weg. Ja, und er liegt dann da und merkt auch schon, okay, hier kommen mir ein paar ziemlich große Katzen entgegen, die ihn dann auch attackieren. Also ich glaube, das war ein Tiger, der nimmt ihn ziemlich übel auseinander. Und im Umschnitt sehen wir dann Michael, der im Koma liegt, ziemlich übel zugerichtet ist. Und Tammy trauert halt an seinem Bett mit ihrem besten homosexuellen Freund, das ist Byron. Und ja, und dann tritt ein Wissenschaftler auf den Plan, wie könnte es anders sein? Denn eigentlich ist Michael gar nicht so übel zugerichtet, aber der böse Wissenschaftler Dr. Wackenstein, der wird von Terry Kaiser gespielt. Der Name sagt niemandem was, aber das ist Bernie aus Weekend at Bernie's.
Nein.
Doch.
Okay. Bernie hatte hier auch seinen markanten Schnäuzer, seinen Pornobalken.
Nee,
hier
deswegen
nicht.
Ist er auch schwer zu erkennen. Und der tauchte halt mit seiner Gehilfin Helga auf und die haben so einen kleinen Deal mit dem Arzt des Krankenhauses laufen, dass sie da ab und zu mal ein paar Schwerverwundete für wissenschaftliche Experimente zur Seite schaffen. Mhm. Natürlich im Namen der Wissenschaft. Und so faken sie quasi Michaels Tod und nehmen ihn mit, obwohl er eigentlich noch nicht tot wäre. Er wacht dann auch beim Transport wieder auf und muss dann erstmal mit einer Spritze wieder ins künstliche Koma zurückgeschossen werden. Bringen ihn halt in ihre Einrichtung. Und dann wird's richtig verrückt. Sie entfernen ihm das Gehirn und pflanzen das Gehirn in einen mechatronischen T-Rex ein.
In einen mechatronischen, okay.
Ja,
warum?
Ja. Irgendwie möchten sie einen T-Rex zum Leben erwecken. Und ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob der mechatronisch sein soll oder ob man glauben soll, dass das ein echter ist.
Dinosaurus. Ja gut, ich sollte hier wahrscheinlich eh nicht so viel hinterfragen, insofern.
Nein.
Nehmen wir das
also
mal
so hin. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass er in dem Film, dass denen bewusst ist, dass das kein echter ist. Auf jeden Fall möchten sie halt die Evolution quasi weiterbringen und ein menschliches Gehirn in einen technischen T-Rex einpflanzen.
Okay. Von wann ist der Film nochmal?
94.
94.
Ja.
Also noch vor White Things und Co.
Ja, ich glaube schon.
Oder hatte die schon eine Karriere und hat hier dann auf einmal in dem Film mitgespielt? Das wäre komisch.
Nee,
also heute kann man
sich
wieder vorstellen, wenn man sieht, wie es gelaufen ist, aber.
Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich meine, Wild Things war 96, 97, hätte ich jetzt so grob geraten. Mhm. Am Ende des Films hier kriegt man eine kleine Bewerbung für Wild Things, also es könnte passen.
Macht sie mit dem Dinosaurier rum?
Nee, sie hatten, ich werde das gleich einmal, die letzte Szene erzählen, die tut für einen Film, ja, vielleicht tut sie doch was zur Sache, aber
Ich kann die Spoiler-Triangel holen, weil es ist jetzt der letzte Film, also dann können die Leute abschalten und du kannst nochmal richtig drauf losspoilern.
Ach, ich glaube, für den Film lohnt sich das nicht, aber am Ende hat man eine Striptease-Sequenz von Denise Richards, natürlich nicht komplett nackt, aber zumindest in Reizwäsche und ja.
Könnte den einen oder anderen hacken, vielleicht
ja.
Jetzt mal interessiert, diesen Film auf die Watchlist schieben, möglich wär's.
Definitiv, sollte man machen. Und die Szene, als sie sein Gehirn entfernen, die ist auch ziemlich cool, weil sie ihm halt mit so einer Säge genau in den Kopf schneiden und das ist so an Special Effects eigentlich ganz geil gemacht.
Mhm.
So, das fand ich schon ganz cool. Und ja, er geht dann halt als T-Rex, dreht er halt durch und möchte sich halt an seinen Peinigern rächen, sprich an dieser Jugendgang, und möchte sich wieder mit seiner Liebe vereinen. Muss ihr dann natürlich irgendwie via Charade erklären, dass Michaels Gehirn in diesem T-Rex steckt, was ihm auch innerhalb von einer Minute gelingt.
Mhm.
Das ist schon ziemlich wild. So wie der gesamte Film.
Klingt so, ja.
Ja. Ich finde, ab dem Moment, als er dann so ein bisschen freidreht und mit ihr wieder vereint ist, da gibt es noch ein paar ganz coole Szenen, aber ab da verliert der Film für mich irgendwie so ein bisschen den Drive.
Mhm.
Also da hätte er entweder früher zu Ende sein müssen, was bei 91 Minuten komisch ist, weil es ist ja eigentlich ziemlich kurz, oder die hätten vollständig ausflippen müssen. Dafür ist er dann auch selbst im Gore-Cut dann doch zu brav.
Okay.
Also der hat irgendwie so seinen Charme die ersten 30, 40 Minuten.
Von? Wie lange geht er?
91 Minuten, beziehungsweise 82 in der Ursprungsvariante, aber da ist halt im Mittelteil ein bisschen zu viel Leerlauf drin, dass ich den jetzt richtig abfeiern könnte.
Okay.
Der ist natürlich sackblöd und dafür macht er halt irgendwie Bock. Ja. Er hat noch eine weitere ziemlich, also neben Bernie aus Weekend at Bernie's hat er hier noch einen ziemlich coolen Charakter, den ich sofort wieder erkannt habe. Das ist so ein Helfershelfer von dem Arzt. Das ist John Franklin. Der sagt auch niemandem etwas wahrscheinlich. Aber den kennt man entweder als Cousin It aus der Addams Family, oder Horrorfans werden den als Isaac aus Children of the Corn kennen. Der hat eine sehr prägnante Fresse und der ist das Beste an Children of the Corn.
Oh, ich weiß, wer das ist. Ja, hat so eine Latzhose bei Children of the Corn und so.
Der hat auch längere Haare. Hut auf.
Ja, und hat so einen Hut auf, genau, ja.
Ja, also das böse Kind aus Children of the Corn. Das böseste Kind der Kinder.
Mhm.
Ja, also sehr prägnanter Typ. Habe ich hier sofort wieder erkannt. Das Gesicht vergisst man nicht. Ja, und den Regisseur kennt man du müsstest den Regisseur zumindest, kennst du einen Film von ihm, das ist Stuart Raffel, der hat die Eispiraten gemacht.
Ach, wie cool.
Den hattet ihr ja auch schon mal.
Krieg der Eispiraten, ja klar.
Ja. Ja, ansonsten hat er nur Schwachsinn. Ja, ansonsten hat er nur Schwachsinn gemacht.
Mhm.
Aber.
Der war ja schon drüber, Alter. Obwohl der ja noch so ein bisschen was von einem Blockbuster hatte.
Der hier nicht.
Ja, merk schon. Aber dein Herz hat er zumindest ein bisschen erobern
können. Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Also die haben den Film hier auch damals eigentlich nur gemacht, weil einer der Produzenten, glaube ich, diesen T-Rex zur Verfügung hatte für eine gewisse Zeit.
Lass mal mit dem was machen. Gesagt, ja.
Okay, dann müssen wir irgendwas mit anfangen. Der hier Stuart Raffel wurde halt, in Südamerika ist halt ein Mann auf ihn zugekommen, der ihm gesagt hat, so pass mal auf, ich habe hier diesen T-Rex, der muss in einen Freizeitpark nach Texas. Du kannst den für eine gewisse Zeit dann benutzen. Und dann haben sie halt einen Film draus gemacht. Sie hatten nicht wirklich eine Story, aber haben dann halt innerhalb eines Monats die Pre-Production fertig gehabt, sodass sie dann sofort shooten konnten. Und hat die Story halt in einer Woche geschrieben und naja. Ne? Legt sich ein bisschen über das, was du gerade schon mal bei einem Film hattest. Es ging schnell und das sieht man auch.
Meinst du, dass die Mockbuster Waschlappen, die im Kaufhaus zum falschen Film gegriffen haben, dass sie hier dachten, dass Jurassic Park billig abgegriffen haben, die eine Tante und der eine Onkel.
Ich will es nicht hoffen.
Du willst es nicht hoffen, aber könnte sein.
Ich glaube, dass viele...
richtig Jackpot gelandet hier mit...
Peter Pan hält in Strumpfhosen.
Und dann den falschen Film gegriffen haben, ja.
Ja, also ich glaube, dass viele hier vielleicht zugegriffen haben, als er noch in der kürzeren Variante war. Also dachten, geil, Dinos.
Dinos gehen immer.
Aber haben sie wahrscheinlich nicht das bekommen, was sie sich erhofft hatten.
Mhm.
Vermutlich.
Ja, dann hoffen wir, dass wir mit Jurassic Park 2, den habe ich ja lange nicht gesehen, den haben wir auch diesen Monat als Auftragsfilm, dass wir da einen besseren Dino-Film hier vorweisen können.
Habt ihr nicht den mit Alessandro?
Ja,
das
ganz
ja
genau. Den haben sich Alessandro und Haken ausgesucht.
Mhm.
Einmal den und diesen... Alessandro hat dann, ich habe dann diesmal, weil Hakan claimt, die haben auch gerne mal beide Auftragsfirmen und sagt so, ja, diesmal Alessandro macht das schon mit.
Mhm.
Und ist da ja so unterwegs. Diesmal habe ich fairerweise gesagt so, nein, du suchst jetzt einen aus und der andere, den sucht sich Alessandro aus und der hat sich natürlich den Found-Footage-Film ausgesucht.
Oh.
Den die Filmfressen jetzt frecherweise bewerben, als von wegen absoluter krasser Geheimtipp, kommt jetzt raus. Also ist heute rausgekommen für Patreons, deswegen weiß ich's.
Mhm.
Und morgen offiziell riesen Geheimtipp. Und jetzt sind wir auf diesen Geheimtipp-Zug aufgesprungen, weil die nicht wissen, dass wir den auch schon in der Pipeline haben, weil die sind halt einfach schneller vom Release.
Ja, da müsst ihr aber aufpassen, dass Alessandro nicht Frau ohne Gewissen guckt, ne?
Ja, müssen aufpassen. Aber es ist cool, dass Alessandro den gepickt hat, weil der hat das mit Absicht gemacht, damit der nämlich so ein bisschen vielleicht die Fahne hochhalten kann für den Film. Und weil bei uns kam ja die Found-Footage-Filme nicht so geil an. Und soll ja einer so ein bisschen aus der Richtung sein.
Ich weiß gar nicht, welcher das ist, aber.
Na, dieser. Ach so, du weißt gar nicht, von welchem ich rede. Ja, gut, warte mal, ich guck mal nach. Dir sagt er auf jeden Fall was. Der ist gerade riesen angesagt. Ich weiß nicht, ob aus Thailand oder so oder Indonesien.
Achso, ja, da gibt es ja immer eine ganze Menge. Meistens ja, sind da besessen, ist so, besessen im Spiel.
Der hat so einen kleinen Hype. Gunijam, Haunted Asylum.
Ach, das, ja.
Das Ding.
Ja, irgendwas ist immer verflucht in der Gegend.
Ein Asylum war ja natürlich noch nie verflucht, ist ja auch was ganz Neues. Ja, bin gespannt.
Ja, könnte ich, ich kann aber mit Found Footage ja auch nichts anfangen, also eigentlich brauche ich den auch nicht gucken.
Vielleicht macht ihr mal ein Found Footage Special.
Nein, bitte nicht.
Das nicht, ja. Da hört's auf.
Lass nicht.
Ich habe die Grenze der Bastarde entdeckt in dieser Episode.
Wenn, dann kommst du als Gast.
Ja, super.
Dann können wir abhassen.
Wenn ich mir vorstellen kann, dass ich mal 6, 7 so eine Filme reinboxen müsste, Alter, das ist ja der größte Albtraum. Da würde ich mir wahrscheinlich eher diese Mockbuster-Filme angucken.
Nee, glaub mir, willst du nicht.
War das die Folge, wo du gefflucht hast?
Ja. Da hast du gerade ein gutes Stichwort mit Asylum geliefert.
Okay.
Ja, da wurde viel geflucht.
Ah ja.
Na das gut. War nicht PG-13.
Ja gut, sind wir auch nicht. Insofern passt das. Zurück zu Tammy and the T-Rex.
Genau, ja. Also, wie gesagt, ganz charmant, hat seine Schwächen und seine Längen. Ich finde den besser als andere vermutlich. Bin gespannt, wie Alvin den findet, wenn er ihn jetzt geguckt hat.
Ach so, das war so ein Blindding.
Ja, genau. Er wollte den als Anlass, den mitzugucken.
Okay. Ich werde aber Alvin und Mr. Pink natürlich jetzt bei deinen Filmrezensionen als Patreon in die Tabelle eintragen. Oder ist das jetzt alles hier inoffiziell?
Nö, das können sie.
Schon, okay. Also ich packe die jetzt als die Paten der Filme definitiv in die Tabelle mit rein.
Ja, das gut. Sind ja ihre Aufträge quasi.
Eben.
Ja.
Auch wenn sie inoffiziell sind.
War gut zufrieden, dass ich den nochmal gucken durfte, dass ich jetzt auch die Gelegenheit hatte, den Gore-Cut nochmal zu sehen.
Okay.
Der, wie gesagt, für mich jetzt nicht bahnbrechend was verändert hat. Ich glaube, der ist ein halber Punkt dazugekommen im Vergleich zu vorher.
Na gut zu wissen.
Wären sie richtig durchgedreht, hätte das ganze Potenzial gehabt, dass ich den richtig gut finde.
Soweit ging es dann nicht.
Soweit ging es leider nicht. Da hätten die 9 Minuten einfach nur ein Gore-Fest sein müssen, die da fehlten.
Ja.
Soweit war es leider nicht. Schade, das hätte man mehr draus machen können.
Fisch und nicht Fleisch, so wie das klingt.
Ja, es ist.
Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen gemein dann, weil du unterm Strich den ja doch ganz charmant fandest.
Ja, also es ist für mich mehr Fleisch als Fisch und wer weiß, wie ich Fisch mag, der kann dann ungefähr einschätzen, was das wird.
Okay.
Ja, ich würde mal zu den Punkten kommen. Mhm. Die sind überschaubar. IMDb 5,3, kein Metascore und bei Letterboxd eine 3,0.
Mir schwebt die 6,5 vor.
Die ist korrekt.
Die ist korrekt. Hey.
Ja. Hast einen stabilen Sieg eingefahren.
Es
ich glaube 2:0,5.
Es ist genau das, ja. Es ist fucking official. Ich fasse es nicht. Lee kann mich nicht mehr einholen mit der einen Episode, die wir noch aufnehmen. Ich habe die regulären Episoden für mich entschieden. Wow.
Das ist doch super.
Ja, in diesem letzten interaktiven Punkteraten nochmal irgendwie niemand den Sieg gegönnt. Ich bin gespannt, wer das reißt. Weil das sind wirklich wenig Punkte, die hier gemacht werden bei meinen ganzen Siegen. Aber ja, wenn ich das Double noch schaffe mit der Support-Episode, dann kann ich eigentlich diesen Podcast hier begraben. Da habe ich
kannst
ihn durchgespielt.
Aufhören. Ja, kann sofort aufhören. Aussteigen, fertig.
Ja, könnt ihr jede Woche gerne Bastard-Episode rausbringen. Ich bin dann raus, dass dir nochmal besser geht's nicht. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja. Eben. Also doch heimlich Pokermillionär geworden.
Ja, genau. Ich versuche mich hier rauszuwinden.
Ja, genau. 4 Jahre nur Scheiße getippt, damit man dann mit einem Knall aufhören kann und einen Grund hat, dass man verheimlichen kann, dass man eigentlich Millionär ist und nicht zu dem Wort steht, dass das Zimmer renoviert wird.
Ich bin einfach nur so ein mieser Hustler, der das von sehr langer Hand gerade plant. Weißt du, einer, der so 1-2 Billardrunden verliert, weil er so tut, als wenn er richtig beschissen ist. Und dann aber, wenn es heißt, so komm, double or nothing und dann richtig abräumt. Bei mir ist das so 5 Jahre so ein Schauspiel gewesen, dass ich so tue, als wenn ich da überhaupt die ganze Zeit daneben rate. Und jetzt hoffe ich, dass Lee irgendwann das Ganze um Geld wettet und dann zeige ich ihm, dass ich es wirklich kann.
Ja, dann geht's ab. Das wäre ein krasser Build-up für das Ding.
Ja, das wäre ein krasser Build-up, ja. Das muss ich zugeben.
Das könnte man in einer Reihe mit Now You See Me und so verfilmen dann.
Oder? Ja, definitiv, ja.
Das gar kein
krass
Problem.
Komplexes Zeug. The Game hier. Michael hier, Fincher und so. Definitiv.
Ja, mindestens.
Einer aus der Riege. Nee, ich fürchte, nächsten Monat ist der Traum vorbei. Dann geht's wieder bergab. Weil unser interaktives Punkteraten behalten wir ja bei. Insofern, das wird ja hier, vor Mike wird ja nach wie vor geraten.
USB ja, Gott sei und Dank. So.
Gott sei Dank. Ja gut, dann Dennis.
Muss auch sein.
Hast du denn Überblick, was deine Episoden angeht? Und kannst du denn teasern, was jetzt die nächste ist, die rauskommt nach dieser oder?
Also jetzt, wenn wir aufnehmen, morgen kommt die habt ihr dann schon da, das ist die Black Cinema Folge mit Hermann, die ist ziemlich cool geworden.
Mhm.
Die hat sehr viel Spaß gemacht.
Und die da.
Ja,
die danach?
Und die nächste, die euch blüht, sind die Mockbuster.
Ach, das sind dann die Mockbuster, okay.
Die viele erwähnten, ja. Das ist das, was als nächstes kommt.
Ja, ihr habt und ja fleißig produzierte.
Ihr könnt euch eigentlich, ihr könnt euch freuen, wir haben jetzt immer abwechselnd eine Folge mit Gast und eine alleine.
Cool.
Das heißt, in den nächsten 4 oder 5 Folgen habt ihr dann noch 2 Gäste, die dazukommen. Einen, den wir auch noch nicht hatten.
Mhm.
Den ihr aber schon hattet, aber nur einmal. Also da könnt ihr gespannt sein. Wir haben spaßige Themen und viel Arbeit reingesteckt und viel Schmerz erlitten.
Alright. Das klingt doch spannend.
Ja, ich kann schon mal teasen, in der vierten Episode, die dann noch kommt, ist der schlechteste Film dabei, den ich jemals gesehen habe.
Oha, okay. Das wird bei deiner
Quote
schon, ja, das wird bei deiner Quote schon was heißen.
Ja.
Ja, wenn ihr Dennis mal wieder das Comeback-Fluchen von Dennis hören wollt, dann müsst ihr bei den Bewegtbastern reinhören. Unbedingt. Ja. Und auch bei den Banausen-Folgen dienstags und wie ihr jetzt zum Beispiel seht, an dieser Folge auch jeden zweiten Freitag gibt es irgendwas aus dem Banausenhaus, entweder Specials oder im gemischten Team oder irgendwie auch, ich glaube, die Folge mit Hakan und Alessandro und Lee und mir ist, glaube ich, auch für den Freitag geplant, irgendwie zwischen den Bastard-Folgen. Lasst euch überraschen, also das Konzept habt ihr mittlerweile gecheckt seit dem Sommerurlaub, beziehungsweise seit dem Sommerbreak und trotzdem hätten wir noch ein paar Plätze frei bei Patreon und Steady, also wenn euch gefallen hat, was wir hier machen und die Abwechslung, die ihr bringt, dann schaut mal gerne bei dem Linktree rein und bei Steady und Patreon kann man uns unterstützen und kann dann Lose reinschmeißen, kann dann Auftragsfilme nennen. Classic Dave und Dennis machen das sehr vorbildlich. Danke euch dafür, stellvertretend natürlich auch alle anderen. Und da könnt ihr ein bisschen unser Programm hier mitbestimmen und was auch helfen kann, also mit dem kleinsten Paket habt ihr schon komplette Tabelleneinsicht. Wir steuern hart auf die 4000 Rezensionen zu. Und da seht ihr, welche Filme wann in welcher Folge rezensiert worden sind und könnt da direkt zu den Episoden springen. Das gibt schon für 3 €. Das ist jetzt bei unserer Masse an Filmen ist das jetzt auch nicht so scheiße.
Ja, und die Tabelle, die braucht ihr auch, wenn ihr kein Auftragssupporter seid und mir dann Aufträge geben wollt, weil ihr müsst ja nachgucken, welche Filme schon waren.
Das stimmt. Ja.
Ja.
Führt kein Weg dran vorbei, sagst du.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und es gibt auch einen zweiten Reiter in der Tabelle. Es gibt einen zweiten Reiter in der Tabelle, der nämlich auch ganz cool ist, weil da wird von mir natürlich in dem Moment, wenn wir wissen, dass wir in der nächsten oder in der übernächsten oder in der drittnächsten Episode den und den Film besprechen, dann ist das natürlich cool, wenn man mal mitgucken will. Und wenn man Filme auffrischen will oder wie Alvin jetzt eine Gelegenheit sucht, einen Film zum ersten Mal zu gucken, den man so aufschiebt, dann weiß man, was da kommt demnächst. Also ist jetzt auch nicht so schlecht.
Nee, ist schon hilfreich. Und seid mal artige Menschen und nicht geizig und unterstützt. Ihr kriegt hier, glaube ich, mehr geliefert als bei jedem anderen Podcast Deutschlands.
Genau, euer Hund ist fett. Der kann ruhig mal ein bisschen abnehmen, also mal ein bisschen weniger Futter für den Hund kaufen und lieber den Banausen in den Rachen stopfen.
Genau.
Den Kindern mal nicht irgendwie fancy Jordans kaufen, sondern auch mal irgendwie 20 € Turnschuhe, Wenn sich die Füße ein bisschen verformen, ist halt Kollateralschaden.
Da tut es auch mal der Klettverschluss vom Puma.
Ja, ja.
Reichmann.
Ja.
Muss nicht immer Air Max sein.
Ich komme aus Serbien, ja. Da wurde den Kindern so Papiertüten, wurde denen um die Füße gebunden, so mit einer Schnur. Und das waren dann so mussten wir in die Schule.
Mhm.
Sag ich vorhin, der noch nie in Serbien in der Schule war. Ist auch
geil. Ja, genau. Ein Holzklotz unter den Fuß genagelt.
Ja, ich weiß nicht, ob die Mitleidstaktik, ob das so aufgeht, aber ich habe jetzt eine Mischung gemacht aus Befehl und Mitleidstaktik. Vielleicht fruchtet es ja. Insofern wollen wir uns freuen, den einen oder anderen von euch da draußen noch zu begrüßen. Wir brauchen unbedingt mal wieder ein bisschen weibliche Menschen in der Supporterschaft. Also Kitty hält da die Fahne hoch. Isa ist natürlich noch am Start. Da haben wir auch zwei, drei Damen, die da irgendwie, aber es ist gut, die Quote bei den Filmpodcasts ist ja auch eher gering, was die Hörerschaft angeht oder die Gästinnen.
Ja, bei Gästinnen ist ein gutes Stichwort, weil wir haben noch eine Folge im Köcher, die wir gerne machen würden, wofür es toll wäre, einen weiblichen Gast begrüßen zu können.
Mit aufrufen oder was?
Ja, den muss man erstmal finden, also wer Bock hat.
Wollt ihr nicht eine Folge mit Isa aufnehmen? Die ist weiblich übrigens.
Ja, aber ja, ihr wisst es ja selber, es ist nicht so leicht.
Ja, das stimmt.
Terminlich und so ist schwierig. Aber wir sind da was am Plan dran, wie Schlucke sagen würde.
Okay.
Aber wir haben auch noch eine andere Folge, die wir Isa nicht zumuten wollen, wo eine Gästin extrem spannend wäre.
Okay. Ja, ich suche ja immer noch meinen Counterpart für Ally McBeal und für OC California, ja. Ich muss ja gegenhalten gegen die bestgestreamteste Folge des ganzen Jahres aus unserer Banausen und Bastard. Aus dem Nausen- und Bastard-Universum, das ist nämlich die Folge, die Beverly Hills 90210 Folge, die Lee aufgenommen hat mit Chris und dem anderen Chris. Also insofern muss ich da definitiv ein Konkurrenzprojekt aufmachen, aber ich finde halt keinen, der genauso da in der Materie drin ist. Da brauche ich halt jemanden.
Ja, Ally McBeal ist schwierig. OC California habe ich komplett gesehen, aber Ally McBeal.
Hast du komplett gesehen, ja. Dann wärst du aber komplett gesehen oder noch auf dem Schirm alles? Also.
Ich habe die Serie, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen, aber es ist halt alles schon ziemlich lange her. Ich hatte die Staffeln auch hier zu Hause. Eine von zwei Serien, die ich jemals physisch besessen habe.
Mhm.
Ich war damals schon Fan.
Ich auch.
Ich fand die Musik fast besser als die Serie.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch da sehr, sehr viel. Also ich habe so eine Webseite dann natürlich unter meinen Favoriten gespeichert, wo immer die Tracklisten der jeweiligen Folgen immer drauf standen und habe mir dann irgendwie meine eigenen Mixtapes gemacht, damals auf CD.
Ja, ich auch. Da höre ich immer noch welche von so Death Cab for Cutie und so.
Ja, Death Cab for Cutie war natürlich groß, genau. Da waren einige Indie-Bands, die da groß geworden sind.
Ja.
Ja, und dann so Leute wie Olivia Wilde und so, die ja da so ihre Sporen verdient haben. Die sind ja mittlerweile auch einen ganz anderen Status, ey.
Ja, Rachel Bilson war meine Traumfrau für 10 Jahre, glaube ich.
Summer Roberts, ja, hallo. Ich war auch immer Team Summer Roberts.
Scheiß Marissa kann sich ficken gehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja gar keine Frage. Sie ist natürlich das To-Go-Mädchen gewesen. Auch tolle Entwicklung, ja. So, weil sie am Anfang so ein bisschen so die Arrogante war und die Eingebildete und dann aber irgendwie herzallerliebst ans Herz gewachsen ist im Laufe der Serie.
Ja.
Ja.
Der stimmt.
Gut, noch ein bisschen hier Teenager-Träume wahr werden lassen hier.
Ja, passt ja zu Eis am Stiel.
Super, ja. Ja, ja, genau. Da haben wir das harmlosere Pendant. Cool.
Genau.
Dann haben wir die Folge im Kasten für heute. Hat Spaß gemacht, Dennis.
Jo, danke
Vielen
dir.
Vielen Dank, dass du mit mir hier das Ganze bestritten hast und dass wir hier mal wieder eine Freitagsepisode gefüllt haben. Coole Projekte, hat mir gut gefallen, dass wir hier ein Vorschaubild haben ohne krasse Blockbuster und ohne jetzt irgendwie wie bei Dave hier Skeleton Crew und Craven the Hunter und sowas. Was sind das, ey? Kann ja jeder hier.
Ja, das war schon die Abzieh-Episode der Blockbuster. Das
ist ja
war
so, das Geile ist,
stark.
Das ist so ziemlich die aktuellste Episode, die wir jemals hier hatten, weil als ich natürlich die Kapitel geschrieben habe, habe ich nämlich festgestellt, The Fog ist der einzige Film, der nicht aus dem Jahr 2024 war, von der ganzen Episode. Mhm. Also es ist die super Hipster-Episode, hier Gen-Z-Episode aller Zeiten von den Bewegtbild-Banausen. Also The Fog aus den 80ern, alles andere 2024.
Bei The Fog kann ich mal kurz ein bisschen Werbung machen, weil ich es ja jetzt gerade immer live mitkriege. Am 29. diesen Monats läuft im Savoy-Kino in Hamburg The Fog und präsentiert von Devils and Demons, und die machen davor auch eine kurze Live-Podcast-Folge und dann läuft dieser Film. Also wer The Fog mal im Kino sehen will, sollte da vorbeischauen.
Okay.
Ich kann da leider nicht. Ich wäre da sonst auf jeden Fall hingegangen, weil für mich ist The Fog ein 10-Punkte-Film.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Insofern, der ist tatsächlich auch nicht mal in meiner Kindheit, war der, fand der statt. Der ist irgendwie.
Ja, krass, dann. Der wird, also gefallen wird er dir auf jeden Fall. Der wird dir nicht so gut gefallen wie mir, aber so in der Dave-Region wirst du schon, denke ich, sein.
Ich hoffe.
Schon ein geiles Ding.
Ja, ich habe ja auch so spezielle Filme aus meiner Kindheit, was so die Horrorfilme der 80er angeht und so. Ich liebe ja Katzenauge zum Beispiel. Das ist ja auch ein Film, über den nicht viele reden soll. Den liebe ich über alles. Es gibt noch so ein paar andere. Aber ja, da haben wir definitiv noch ein paar. Also wenn ich so denke, dass wir Poltergeist noch nicht hatten und Friedhof der Kuscheltiere und so, das sind schon auch Filme, Alter. Da kann man sich schon fragen, warum wir die jetzt in 400, was haben wir jetzt? 415. 15 Episoden, ja, warum wir die noch nicht hatten. Danke, Dennis. Stimmt. Gut.
Ja.
Sind wir durch. Jetzt. Danke für dein Mitmachen und dann danke für den Sieg.
Gerne.
Muss ich nochmal betonen und dann drücken wir die Outro.
Jo, mighty dude.
Tschüssi.
Bewegt Bild-Banausen.